Kann man nicht leicht heben über den Dorfhügel weg, über weg?
Einfach mal lucken.
Jawohl, ja, da sind wir wieder. Die Luckengemeinde hört mit Sicherheit wieder zu. Wir sind heute wieder bei einer besonderen Folge, und zwar einem Luppen mit Gast. Und wir haben es in der letzten normalen Folge zwischen mir und Felix ja schon angekündigt. Unser heutiger Gast, ja, und da waren Felix und ich uns auch sehr schnell einig. Deswegen haben wir ihn ja auch angefragt. Ja, er ist seit jetzt knapp 22 Jahren DFB-Schiedsrichter. Und nicht immer noch einer der besten, für uns nämlich der beste Schiedsrichter, den Deutschland zu bieten hat. Und deswegen freuen wir uns, dass er hier heute bei diesem Spaß dabei ist. Herzlich willkommen, Manuel Gräfe. Manu, schön, dass du dabei bist, Zeit gefunden hast und das mal hier so ein bisschen mitmachst. Und auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch nicht vergessen, ja, mein Kompagnon hier auch wieder herzlich zu begrüßen. Felix ist auch in der Leitung. Felix, schönen guten Abend nach Braunschweig.
Ja, ich hätte mich schon gemeldet, keine Sorge. Und wenn du sagst, bester Schiedsrichter, also das stimmt natürlich, aber offiziell muss man natürlich sagen, der beste Schiedsrichter ist immer der Nächste, den man hat, ne?
Muss ja, ich, ja, den, ne? Man gewonnen hat, dachte ich immer.
Ja, bei dem man gewonnen hat, aber man muss ja schon mal vorm Spiel vielleicht sagen, ne, damit man nicht direkt in Ungnade fällt.
Ja, ob du damit dein Image ändern kannst, ich weiß es ja nicht. Ja, Manu, schön, dass du da bist. In diesen Zeiten, wie gesagt, die erste Frage mal von meiner Seite aus. Wie geht's dir?
Oh, mir geht's sehr gut. Vielen Dank wirklich nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich mache ja nicht so viel mit Social Media, nämlich eigentlich gar nichts. Also weder Facebook noch Twitter noch Insta. Und auch podcastmäßig war ich bis jetzt nicht besonders aktiv. Also ihr seid sozusagen die Premiere dann auch noch. Aber ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und will das auch mal ausprobieren. Und so geht's mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Wäre natürlich schön, wenn irgendwann mal Corona enden würde. Wem sage ich das? Ja. Aber es ist ja hoffentlich mal Ende oder Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Aber ansonsten geht's mir so eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Die Knochen tragen mich noch über den Platz sozusagen. Den letzten Meter meiner Karriere.
Ja, uns ja auch, von daher.
Ja, ihr seid noch ein bisschen jünger.
Ja, ein bisschen, ja, das stimmt.
Also das Vorbereitung stimmt. Mit 18 hat schon keinen Spaß gemacht und mit 25 noch weniger, aber ihr könnt euch vorstellen, wie das mit 45 oder 46 dann ist.
Gut, da werden wir keine Vorbereitung mehr haben. So viel, da gebe ich Brief und Siegel, dass es dann bei uns nicht mehr so sein wird. Aber du hast es ein bisschen angesprochen. Ich glaube, dein letztes Spiel stand heute. Um mal unsere Hörer und Hörerinnen hier ein bisschen reinzuholen. Wir sind heute am Donnerstag, quasi 7 Tage vor Ausstrahlung dieser Folge, und Stand jetzt ist ja dein letztes Spiel, was du gepfiffen hast, war Werder Bremen gegen Freiburg, wenn ich es richtig korrigiere mich, aber wenn ich richtig bin, und da mal interessiert mich wirklich mal, wie ist es bei dir, wenn du das Spiel gepfiffen hast, wie kaputt bist du von so einem Spiel selbst? Man spricht ja immer die Spieler, die gerannt sind ohne Ende, aber der Schiri muss ja auch immer so ein bisschen in der Nähe sein. Also wie kaputt bist du nach so einem Spiel, und brauchst du da auch immer so 1-2 Tage, bis du wieder fit bist, oder steckst das weg?
Also ich bin schon sehr kaputt, das hängt allerdings immer ein bisschen vom Spiel ab. So fair muss ich schon sein. Also die Schiris laufen ja mittlerweile auch zwischen, weiß nicht, 9, 9,5 in bestimmten Spielen bis hin zu aber auch Topspielen 12, 13 Kilometern. Das ist schon sehr unterschiedlich, und ich meine, als Spieler kann es auch mal sagen, den Angriff lasse ich liegen und nehme den nächsten wieder mit, oder ich muss da nicht hin. Als Schiri musst du ja nun immer mit dem Ball mit. Du kannst ja nicht sagen, okay, den Angriff macht er mal ohne mich. Also insofern musst du ja immer auf Ballhöhe irgendwie sein, und das fordert schon. Das ist auch anstrengend. Ich habe jetzt Glück gehabt, ich hatte keine großen schweren Verletzungen. Ich hatte mal einen Unfall, aber ansonsten toi toi toi. Ich habe jetzt zwar nur Glas, aber eigentlich müsste ich Holz schnell anklopfen. Ich hatte nie was mit Knien, Füßen, Hüfte oder so. Geht es mir körperlich immer sehr gut, muss ich sagen. Aber natürlich bin ich total kaputt, auch nach dem Spiel. Aber hängt auch davon ab. Also wenn Bayern zu Hause spielt und 70% Ballbesitz hat und total dominant spielt, dann ist das Spielgeschehen nun mal meist in einer Hälfte. Wenn das so zwei schnelle Mannschaften sind, die schnelles Umschaltspiel haben, ich sag mal jetzt Leipzig und Dortmund, dann ist es schon spannender, ja. Und wenn man dann Werner auf der einen Seite und Sancho auf der anderen Seite hinterherwetzen darf mit 20 Jahren Altersunterschied. Ich habe sie noch nicht eingeholt. Das war immer mal ein Versuch, aber ich habe sie noch nicht eingeholt.
Das haben ja viele Verteidiger auch nicht geschafft, von daher.
Ja. Von daher. Nein, also das ist schon, man ist schon kaputt, aber so, das kennt ihr ja vielleicht auch, das Schönste ist so, wenn man positiv kaputt ist, also wenn man merkt, das Spiel ist gut gelaufen, keiner will was von einem, alle sind zufrieden, dann ist man zwar so körperlich platt und mir geht's da wahrscheinlich auch ähnlich wie euch. Also nach so Bundesliga-Spielen kann ich erst um 3 oder 4 Uhr einschlafen. Es dauert einfach seine Zeit, bis man das ganze Adrenalin wieder aus dem Körper raus hat. Ich fahre eigentlich fast immer noch zurück, deshalb auch. Da kam ich so langsam runter, dann in Berlin so langsam zu Hause wirklich zur Ruhe und dann schlafe ich irgendwann. Und dann brauche ich schon auch 1-2 Tage, um mich davon zu erholen. Und natürlich, je älter man wird, braucht man nicht nur länger für den Alkoholabbau, sondern auch für den Spielabbau nach dem Spiel. Ja? Also das braucht man auch ein bisschen länger.
Also ist ja nicht so das, nicht nur das Körperliche, was dann immer ist vom Laufen. Ich meine, ihr müsst ja dann auch ja wirklich in jeder Sekunde konzentriert sein. Ne? Ist ja auch viel dann, muss ja immer wach sein im Kopf. Das ist ja auch nochmal eine Entschöpfung, die dazukommt dann. Ne?
Ja, komischerweise war ich als Assistent kaputter mental als Schiedsrichter, weil als Schiedsrichter kann man irgendwie schon auch mal mit Spielern sprechen, man kann mal so ein bisschen hoch und runter fahren wieder, aber als Assistent musst du immer damit rechnen, dass mal ein Ball durchrutscht, du musst immer die Abwehrspieler haben, also komischerweise war ich mental oft als Assistent kaputter, als ich jetzt als Schiedsrichter bin, jetzt ist es so eine Mischung aus beidem, aber als Assistent war wiederum dann die Laufleistung natürlich nicht so, aber ich bin schon gut kaputt, so, das ist schon so. Aber mir macht's Spaß, ich erhole mich schnell, ich spiele ja selber noch 2-3 Mal die Woche Fußball, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Also immer nur in den Wald gehen oder ins Fitnessstudio ist zu boring. Mal wie früher, wenn der Trainer, also zu unserer Zeit war das noch so, wenn der Trainer ohne Bälle kam, dann wusste man, heute sind Laufeinheiten angesagt. Das war immer das Deprimierendste irgendwie, aber ihr macht ja heute, glaube ich, fast alles nur noch mit Ball, oder? Also soweit ich das verfolgen kann, macht ihr ja fast alles nur mit Ball, oder?
Ja, ein Großteil, ne?
Ich habe hier mal von meiner schlimmsten Vorbereitung berichtet, das war noch unter Thomas Schaaf, immer auf Norderney, da wurde schon noch viel gelaufen, auch am Strand dann, morgens um 7.
Okay.
Aber das hat sich schon so ein bisschen gedreht auch, das ist jetzt mittlerweile wirklich viel mit Ball und man überlebt die Vorbereitung wirklich auch ein bisschen besser und ein bisschen angenehmer. Du hast ja gesagt, du spielst selber ein bisschen, du hast ja auch früher mal, das habe ich gelesen, sag, ob es nicht stimmt, aber du hast mal mit Niko Kovac auch zusammengespielt, ist das richtig?
Mit Robby. Also wir waren in einem Verein, Robby.
Ach, mit Robert Kovac.
Ja, mit Robby Kovac, wir sind ja ein Jahrgang sozusagen. Niko ist ein Jahrgang Stufe über uns gewesen, der war sozusagen immer A-Jugend, wir waren B, er war B, wir waren C. Aber wir waren in einem Verein bei Rapide Wedding und später bei Zehlendorf. Also die mit Robby habe ich, weiß ich gar nicht, so 6, 7, 8 Jahre so in einer Mannschaft zusammengespielt. Wir waren so ein oft Mittelfeldduo. Er war eher so damals sogar eher der offensive Part, ich eher der defensivere.
Okay.
Ich war auch Innenverteidiger, habe halt vieles mit Spielintelligenz versucht zu lösen. Ich war vielleicht damals ein bisschen untypisch, schon vielleicht zu anständig oder zu nett auch, so muss man sagen. Also als Innenverteidiger früher oder so als Verteidiger generell war ja Faulen irgendwie Standard und auch das Körperliche dem anderen zusetzen stand noch viel mehr im Fokus als heute, wo man ja versucht, alles spielerisch zu lösen. Also ich habe mich gefreut, so Leute dann irgendwann wie Mertesacker oder Hummels so live erleben zu sehen, die das dann sozusagen selbst auf höchstem Niveau, Weltklasse-Niveau dann umsetzen konnten. Und da hat sich ja die Spielweise auch in den letzten 20, 30 Jahren radikal verändert. Also ich weiß noch, ein Trainer in Berlin früher, der hat mal gesagt, lieber fremdes Blut am eigenen Stollen als eigenes Blut am fremden Stollen. Das kennzeichnet, glaube ich, so die Spielweise vielleicht noch der 80er wieder.
Ja gut,
wenn man dann defensiv gespielt hat.
Robert Kovac hat das irgendwann verstanden.
Also Robby war wirklich, der war technisch gut, der war sogar offensiver Mittelfeldspieler, ist dann aber irgendwann, glaube ich, sogar erst in der A-Jugend oder auch im erstes Jahr Herrenbereich damals ein bisschen weiter nach hinten gerutscht, dann ja Innenverteidiger geworden und über wirklich klasse Zweikampfverhalten und auch Stärke hat er da seinen Weg gemacht und ich habe das immer nicht groß thematisiert, weil ich ja nun wusste, okay, als ich dann auf dem Weg war, auf einmal als Schiedsrichter ganz überraschend, dann auch Richtung Bundesliga, ja, wenn du den mal pfeifst, so, dann thematisiert das vielleicht irgendeiner. Dabei ist es natürlich total Schnuppe, auf gut Deutsch. Wenn du zusammen spielst, ein Jahr, kannst du auch im nächsten Jahr gegeneinander spielen. Und genauso ist natürlich auch als Schiri, ja. Ich habe damals auch mit Leuten zusammengespielt, die dann irgendwo Dritte Liga, Zweite Liga gespielt haben. Die habe ich dann auch gepfiffen, aber da macht ja jeder seinen Job. Aber trotzdem versteht man sich halt, ne? Und trotzdem muss man ja auch das unterscheiden und trennen können. Ne? Insofern habe ich ihn dann sogar mal beim Spiel Bayern gegen Schalke gepfiffen, wo er den entscheidenden Zweikampf verloren hatte. Das war dann ausgerechnet, glaube ich, mein zweites Bundesligaspiel. Und dann guckte er Fragen zu mir, Hilfe suchen zu mir. Und hat, glaube ich, über Schalke noch 1-0, glaube ich, im alten Münchner Olympiastadion gewonnen. Aber war halt kein Foul. Aber die Leute, die mich kennen, wissen das auch. Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps, sagt man immer so schön. So. Und das erwarte ich von Schiris, habe ich früher immer erwartet, weißt du, dass sie ihren Job machen. Und wenn ich den Eindruck hatte, das passt nicht so, dann hat man sich schon mal gefragt, warum. Also ob der andere mehr mag oder weniger, gerade in unteren Bereichen. Ja. Oder ob er sich besser konnte. Aber ich habe immer erwartet, dass Schiedsrichter irgendwie eher so im Miteinander agieren und fußballisch sauber das Ganze lösen. Und das war dann auch mein Anspruch, als ich Schiedsrichter wurde. Aber mir hat das Spielen selber sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ja nicht als Schiri geboren, sondern ich habe eben selber gekickt. Und habe dann irgendwann aufgehört, habe dann halt einen Trainerschein und Schiri-Schein gemacht. Und bin dann halt so beim Fußball geblieben.
Ja, ich glaube auch, dass man das auch heute noch merkt. Geht's gar nicht so ums Pfeifen. Wir kommen da nachher ein bisschen detaillierter drauf, auch auf das, um das Miteinander mit Spielern. Ne? Ich glaube, dass das unheimlich hilft, wenn man selbst mal gespielt hat. Und wenn, auf gut Deutsch gesagt, auch früher Schiedsrichter einem selbst mal auf den Sack gegangen sind irgendwie, dann glaube ich, dass es schon hilft, sage ich mal, auch einen Spieler zu verstehen, extrem hilft sogar. Aber darauf kommen wir nachher nochmal ein bisschen. Du hast es ja gesagt, deine aktive Karriere. Wie war es dann? Wie und wann hast du dann endgültig beschlossen, dann Schiedsrichter zu werden? Wie kam dir das dann in den Sinn, sage ich mal, vom aktiven Fußball dann auf Schiedsrichter zu wechseln?
Also ich meine, das war ja noch, wie gesagt, Ende der 80er, Anfang der 90er. Da gab es ja vor Bosman auch noch nicht das Riesengeld zu verdienen. So ehrlich muss man auch sein. Und selbst wenn du dann wie Robbie Kovac und wie das auch für mich möglich gewesen wäre, dann vielleicht in der dritten Liga anfängst, dann ist ja trotzdem nicht klar, verdienst du damit später mal Geld oder reicht es gar? Diese große Wende kam ja erst Mitte der 90er. Also insofern, ich war auf dem humanistischen Gymnasium mit Latein und Griechisch, da musste ich dann fürs Abitur auch mal ein bisschen was mehr machen. Und insofern, ich wollte studieren, ich wollte was von der Welt sehen und mein Berufswunsch war gar nicht irgendwie Profifußballer. Also ich habe mal letztens noch mal einen Freund getroffen aus der Schule, der sagte, du hast damals schon immer gesagt, du willst mal Journalist werden für Sport und Politik. Also das war immer so meine Leidenschaft, eigentlich so Sport und Politik und auch Reisen. Und das sah ich irgendwie so am besten verbunden so als Journalist. So. Und deshalb war das eigentlich immer eher so mein Wunsch. Aber ich habe immer noch gerne Fußball gespielt. Ich spiele auch heute noch gerne. Aber ich bewundere euch da. Das ist ja ein langer, weiter Weg. Und gerade auch heutzutage durch die ganzen Internatszeiten vergessen ja immer viele, was man da auch opfert. Und schaffen tun es dann trotzdem nicht so viele. Und nur Fußball war mir dann irgendwie auch zu wenig, muss ich sagen. So, ich wollte halt in den 20ern was anderes machen. Aber ich muss auch natürlich ehrlich sein, also jetzt die Karrieren, die ihr hingelegt habt, hätte ich nicht gemacht. Aber wer weiß, wie viel man erreicht hätte. Aber es ist hypothetisch. Also nur mir hat es halt einfach Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht und dann habe ich halt aufgehört, zumindest jetzt so leistungsbezogen Fußball zu spielen. Habe dann auch noch Freizeitmannschaften gespielt und habe dann halt angefangen zu studieren und habe halt eine B-Lizenz gemacht damals und als Trainerschein und eben einen Schiedsrichterschein, weil ich gesagt habe, versuch's halt mal besser zu machen. Ne? Also das, was mich früher genervt hat an Schiris, eben was ihr gesagt habt, die Art manchmal. Wenn du da einfach nur gefragt hast, ja, wieso denn jetzt, dann bleiben sie ruhig, sonst bekommen sie gelb und dann ist doch nur eine Frage und schon hatte man eine gelbe Karte unter der Nase. Das fand ich irgendwie vom Umgang katastrophal so. Und genauso auch, wenn man was auf die Socken bekommt, dann ist klar, dass es auch mal wehtut, dann darf man das auch nicht überbewerten. Und genauso mache ich es auch als Schiedsrichter nicht. Man muss da einfach auch mal weghören können und den mal kurz sich auf gut Deutsch auskotzen lassen. Und dann ist auch wieder gut. Und das versuche ich einfach so in diesem ruhigen Miteinander zu machen. Und ja, ich wollte halt beim Fußball dabei bleiben. Das war die Hauptmotivation. Und deshalb habe ich halt dann den Schiri-Schein gemacht. Ja. Hätte ich nie gedacht, hätte ich im Leben nicht gedacht, dass ich auf diesem Weg dann auf einmal in die Bundesliga komme und dann sogar den Weg einschlage. Also insofern Ende gut, alles gut.
Also ich sag mal so, das ist gelungen, jetzt in den Fußball, im Fußball zu bleiben.
Ja, vielen Dank.
Definitiv.
Ja, wenn ihr, es freut mich am meisten, sag ich dir ganz ehrlich, das bedeutet mir auch sehr viel immer, wenn die Spieler dann ihre Rankings machen, so, das ist schon auch ein Feedback. Es gibt Schiedsrichter, die legen darauf gar keinen Wert, aber ich mache das ja nicht für mich in erster Linie. Also ich habe jedenfalls nicht angefangen, Schiedsrichter zu werden, um mich selbst zu verwirklichen, ganz im Gegenteil. Sondern ich wollte irgendwie dem Fußball dienen und für Fußballer da sein, dass die am Wochenende kicken können. Und wenn ich dann für die es mache, dann zufrieden sind und sich freuen, dass ich komme und Es geht mir jetzt auch in der Bundesliga oft so, dass die Mannschaften sich wirklich freuen, wenn ich komme. Dann denke ich immer so, okay, aber kann ja auch mal sein, dass ich gegen die entscheiden muss.
Ja, ja,
ich freue mich aber einfach. Ich freue mich auch, wenn ein Trainer nach dem Spiel kommen und nochmal ein Bierchen mit mir trinken oder mir das Du anbieten, obwohl sie viel älter sind. Und den Respekt, über den freue ich mich einfach. Aber ich behandle sie ja auch alle mit Respekt. Ich freue mich einfach, in der Bundesliga dabei zu sein. Und ich glaube, das merkt man irgendwie so, dass ich ganz normal mit denen umgehe. Und dann bekommt man auch das zurück, so wie man mit denen umgeht. So gehen sie halt auch dann auch mit einem um. So. Also deshalb kann ich da auch wirklich nur Positives eigentlich berichten. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie man oft denkt.
Ja, es kommt meist halt auch irgendwie dann ein bisschen so zurück, wie man selbst ist, ne? Ich glaube, das ist ja überall so.
Was nervt euch denn an Schiedsrichtern so? Sagt doch jemand.
Ja, das, was du gerade gesagt hast, also bei mir ist es so, dass du, wenn du wirklich nur mal eine Frage stellst oder eigentlich ja hingehst und normal mit dem Schiedsrichter reden möchtest und der trotzdem dann sofort so aggressiv ist, so, also ich weiß nicht, das strahlt dann trotzdem ja auch so eine gewisse Unsicherheit aus, aber dass er gar nicht mit dir auf einer normalen Ebene reden will. So, dass er direkt denkt, du willst aggressiv, willst ihn kritisieren, willst nur meckern, dabei willst du eigentlich nur ganz normal mit dem reden. Und das baut dir dann auch so eine Stimmung auf, gerade wenn das dann auch am Anfang des Spiels ist, dass es dann über das Spiel dann so weitergeht. Und ich glaube, die Kommunikation ist einfach entscheidend. Dann kann auch jeder Schiedsrichter einen Fehler machen. Aber ich glaube, einfach diese Ebene, diese Gesprächsebene muss halt da sein. Und das haben nicht alle. So, das, und da gibt's immer einige, wo du schon weißt, ja, den brauchst du gar nicht erst ansprechen. Das bringt eh nichts, ne?
Auch noch oben im DFB-Bereich, ja? Also so.
Ja, doch, doch. Ich habe gerade so, gerade merkt man das auch bei Jüngeren. So, die, weiß nicht, also für mich ist das ja so ein Zeichen von Unsicherheit, ne? Dass sie direkt so aggressiv dann dir gegenüber sind und gar nicht erst zulassen, dass du überhaupt mit denen reden kannst, ne? Und das nervt mich dann immer. Ob die jetzt mal einen Foul falsch bewerten oder keine Ahnung, das
ja, passiert
das,
halt.
Ja, das ist genauso, als wenn wir einen Fehlpass spielen oder einen Ball verlieren, ja, ne?
Kommt ja nicht vor.
Ja, also das sehe ich ähnlich. Also es gibt halt wirklich, ich glaube, das ist überall so, in Deutschland, auch in Spanien. Grundsätzlich muss man ja wirklich sagen, dass es auch kein einfacher Job ist so und dass man da auch unter einer Spannung ist, auch einem Druck, sage ich mal, das ist auch normal. Aber ich würde mich jetzt auch, mich selbst auf dem Platz auch nicht als den, es gibt bestimmt den einen oder anderen Spieler, wo auch du, sag ich mal, vorher weißt, oh, der ist ein bisschen unangenehmer als die anderen, ne? Das ist ja, das hast du überall, hast ja fast in jeder Mannschaft, aber ich würde für mich zumindest auch mal sagen, dass ich immer versuche, mit Schiedsrichtern vernünftig zu reden. Ich hatte eigentlich, und trotzdem ist es dann hier und da wirklich so, dass du einfach mal auch komische Antworten kriegst, ne? Oder manchmal auch gar keine. So und das ist dann irgendwas, wo du dann auch denkst, okay, also ich habe dich jetzt weder angeschrien noch sonst was gesagt, sondern man fragt einfach auch mal nach, ne? Also man darf das jetzt auch nicht zu verallgemeinern, ne? Es gibt auch viele, mit denen kann man gut kommunizieren. Also das hast du auch, aber du hast halt einfach viele und da bin ich schon ein bisschen bei Felix, dass du da das Gefühl hast, irgendwie, dass da auch natürlich irgendwie das aus Unsicherheit kommt. Aber weiß ich nicht, ist bei vielen der falsche Weg in meinen Augen. Weil das macht das ganze Spiel unruhig, das macht weiß ich nicht, bei jeder Aktion hast du dann auch irgendwie Diskussionen und wenn du als Schiedsrichter dann so eine komische Art hast, dann machst es dir in meinen Augen zumindest selbst schwer, weil das ganze Spiel dann einfach deutlich unruhiger wird, mit mehr Fouls, mit mehr Diskussion und weil die Spieler lassen sich das dann auf Dauer, ich meine, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, auch nicht gefallen, dass wenn man da, sage ich mal, wie so ein Gockel rumläuft und denkt, man sieht alles besser und muss mit keinem sprechen, so auf Dauer. Und wenn du noch 10 gelbe Karten dann verteilst, das lassen sich dann die Mannschaften auch nicht gefallen in dem Sinne, ne? Und von daher ist einfach diese andere Art ja einfach deutlich angenehmer. Und ich meine, eine Geschichte gibt's ja, die habe ich dann, glaube ich, sogar als das war mitbekommen, auch von dir, was ja auch sehr ungewöhnlich ist, dass du, glaube ich, mit dem David Abraham, ich glaube, ich habe noch nie einen Trikottausch gesehen gehabt zwischen dem Schiedsrichter und dem Spieler. Und das war, glaube ich, sein letztes Spiel für Frankfurt. Sag doch mal, wie es dazu gekommen ist.
Ja, das ist ja auch so ein Zeichen von Respekt. Ich wollte dir nicht nur bestätigen, aber vorhin, ich glaube, die Jüngeren sind manchmal ein bisschen unsicher und das ist dann so eine Art Schutz. Das will ich noch ein bisschen entschuldigend sagen. Das lernen sie vielleicht dann auch mit Erfahrung. Und das hängt natürlich auch davon ab, muss man dazu sagen, wie bei uns intern schiedsrichtermäßig geführt wird. Da haben wir jetzt mit Lutz Fröhlich und Florian Mayer auch Schiedsrichter oder auch Peter Sippel, die selber eher ruhigerer waren, also die dann auch eher das Miteinander pflegen. Und ich glaube, wenn die dann auch die Möglichkeiten den Jungen eröffnen und sagen, redet doch, kommuniziert anders mit ihnen, dann stelle ich schon jetzt fest, dass wenn ich auch gerade die jungen Bundesliga-Schiedsrichter sehe, da sehe ich schon einen anderen Stil jetzt. Also da sehe ich immer mehr, die im ruhigen, sachlichen Miteinander, die auch fußballtypisch laufen lassen. Also ich finde, da ist eigentlich so grundsätzlich der richtige Weg eingeschlagen. Aber natürlich gibt es auch unterschiedliche Typen und Persönlichkeiten bei Schiedsrichtern, wie es die bei Spielern auch gibt. Ne? Also das nur mal zur Einordnung. Und manche sind halt auch im Wettbewerb, ne? Die wollen noch Karriere machen, wollen nichts falsch machen. Ich glaube, das führt manchmal dazu. Aber ich bin auch bei euch, das ist eigentlich nicht der richtige Weg, meines Erachtens. Aber muss jeder vielleicht auch für sich selber rausfinden. Und eben die Menschen sind auch unterschiedlich. Und Abraham ist halt so ein Zeichen von Respekt. Da habe ich mich halt sehr gefreut. Ich bin mit dem immer super ausgekommen. Also der war vorher nach dem Spiel, wie viele Südamerikaner, auch wie Arturo Vidal und so, ganz herzenslieb so. Und im Spiel sind sie halt kleine Krieger, aber alles immer mit offenem Visier. Und ich mag sowas so. Ich mag so Persönlichkeiten, so Typen mit Ecken und Kanten, die man führen muss. Und Schiedsrichterei ist auch viel Psychologie einfach. Das ist nicht nur Freistoß für Rot oder Blau, sondern du musst viel präventiv arbeiten, du musst viel mit den Spielern reden. Das ist schon kein Zufall, warum bei manchen Schiedsrichtern eher manchmal mehr Ärger ist und bei anderen irgendwie fast nie. Also dafür muss man auch schon was tun. Das ist jetzt kein Zufall. Und ich bin mit ihm immer super rausgekommen, habe ihn manchmal auch vor sich selbst ein bisschen schützen müssen, weil er eben so emotional war, aber ist ein feiner Kerl. Ja, da musst du halt noch einmal mehr hingehen, wenn man merkt, der wird schon ein bisschen unruhig und dann so, ja, machen wir schon, ich passe schon auf, okay, und wenn er mal nach hinten Ellbogen austeilt, bin ich auch da, dann kriegst auch du deinen Freistoß. Und wenn er dann merkt, okay, man ist bei ihm so, dann macht er auch weniger, so dass er natürlich trotzdem versucht, natürlich die Zweikämpfe zu gewinnen mit allen Mitteln, ist auch klar. Aber wir haben uns immer super verstanden und der war herzensgut. Und ja, dann ich wollte schnell nach dem Spiel weg, weil ich eigentlich den letzten Flieger bekommen wollte. Und dann kam das so irgendwie so. Dann war die Frage, ja, wollen wir mal Jersey tauschen so? Und habe ich gesagt, ja, aber ich muss gleich weg. Und wenn dann jetzt hier, dann guckt er unglaublich hier. Dann sage ich, ja, ist doch kein Problem, wenn wir schon tauschen wollen, dann machen wir es halt hier. Warum nicht? Und es war ja für ihn was Besonderes, mal Chiri-Trikot zu haben und für mich genauso. Aber es gab auch letztes Jahr beim Abschied von Bayern gab es Spieler oder auch in Dortmund gibt es auch mal Spieler, die dann ankommen und zum Beispiel Rafa kam auch mal an, Manu, ich habe alles, nur kein Schiri-Trikot, als er von Bayern ging und wollte unbedingt nochmal ein Trikot haben. Und genauso gab es in Dortmund auch Spieler, die dann einem das Trikot geschenkt haben und selber auch mal ein Schiri-Trikot haben wollten. Also diesen Tausch gibt's schon dann doch mal öfter. Es war halt nur jetzt vielleicht auf dem Spielfeld ein bisschen außergewöhnlicher. Aber ist ja auch ein Zeichen von gegenseitigem Respekt und ich freue mich darüber. Ist ja auch schön, wenn man dann weiß, okay, der beendet seine Karriere oder der wechselt irgendwo hin oder geht zurück in die Heimat und verabschiedet sich nochmal. Und das waren ja auch wenigstens mal wieder schöne Schlagzeilen. So, dann ist eben mal was anderes Thema als nur der Videobeweis oder sonstiges.
Ja, das ist richtig.
Da zeigt sich auch, dass ihr dich ja mit den Spielern auch immer duzt. Nur es gab jetzt einen Spruch von dir, den habe ich gesehen, der war ja auch für den Fußballspruch des Jahres 2020 nominiert. Da war ich übrigens auch schon mal nominiert, aber hab nicht gewonnen.
Ah, okay.
Mit welchem Spruch warst du da nominiert? Kann ich das nochmal?
Ja, das war, als du da gegen Schweden da 2-1 gemacht hast, da habe ich da irgendwas getwittert. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Jedenfalls hast du da gesagt, der Einzige, den ich gesitzt habe, war Oli Kahn. Ich war Mitte 20 und hatte Angst. Das,
ja.
Muss ja mal hier ein bisschen erklären, wie das war.
Ja, das war jetzt auch ein bisschen überspitzt natürlich. Also das war bei 11 Freunde eine Veranstaltung, wie ich das noch nie erlebt habe, wo es wirklich anderthalb Stunden über Schiedsrichterei ging, über Regeln, über Historie, über Auslegung. Und das ist natürlich manchmal ganz interessant und spannend, aber vielleicht auch manchmal natürlich eher trockene Materie. Und die Leute wollen ja trotzdem auch mal ein bisschen unterhalten werden und der Christoph Biermann wusste schon auch, dass ich wirklich damals zu der Phase, ich war ganz neu in der Bundesliga, ich war, weiß nicht, Ende 20, 30, dann duze ich die in meinem Alter sind in der Regel, das ist auf dem Sportplatz so unter Fußballern, aber wenn jemand dann deutlich älter ist, so, also ich würde jetzt auch nicht hier auf D kommen, Christian Streich zu duzen, der hat es mir letztens selber angeboten, dann ist was anderes, wenn der Ältere kommt, war für mich auch besonders. So, und freue mich auch darüber, auch wieder eine Frage von Respekt, aber Oli Kahn war halt schon eine Persönlichkeit, ja, und ich glaube, das war auch eine Persönlichkeit für die Mitspieler in der eigenen Mannschaft, aber auch natürlich als Schiri. Trotzdem habe ich den genauso behandelt wie jeden anderen auch, aber er war natürlich auf dem Platz auch ein sehr unnahbarer Charakter und da ist man dann auch auf dieser eher distanzierteren Ebene geblieben und dann eben per sie und deshalb habe ich den also als einzigen gesiezt und ja, das war halt in dieser Veranstaltung, dass er darauf zu sprechen kam und fragt dann halt, wer ist denn der Einzige, der ich hier sieht habe? Und dann habe ich gesagt, ja, Oli Kahn. Und dann lachten schon alle, weil alle wussten. Und dann habe ich halt nur ein bisschen überspitzt noch übertrieben.
Ein bisschen auflockern die Stimmung.
Ja, ein bisschen auflockern. Habe ich gesagt, ja, ich war Mitte 20 und hatte Angst. Und eigentlich dachte ich damals, dass eigentlich kein Journalist da war. Und dachte, das bleibt so off the record mal in so einem Raum, in so einer Veranstaltung für, weiß nicht, 100, 150 Leute. Aber heutzutage ist dann doch immer irgendwo einer, der nochmal mitschreibt oder weiterträgt.
Beschreib doch mal, sag ich mal, von der Entscheidung, die du getroffen hast, ich möchte Schiedsrichter werden, zum Bundesliga-Schiedsrichter. So jetzt auch ganz interessant vielleicht für junge Schiedsrichter. Welchen Weg muss man da gehen? Was muss man da durchschreiten? Was muss man abliefern, um dann wirklich da hinzukommen, Bundesliga-Schiedsrichter zu werden? Das ist, glaube ich, mal ganz interessant zu hören.
Ja, das fängt halt klein an. Also wie man sich vorstellen kann, geht man halt zu so einem Schiedsrichterlehrgang. Ich habe durch Zufall mal Werbung hier von dem früheren Radiosender SFB 2, früher die ARD-Hörfunkkonferenz gehört. Mhm. Und die machten dann Werbung für Schiedsrichter. Und da war ich bei einem Freund, wir haben es am Computer gespielt, und dachte ich so, ach, kann ich ja mal machen. Jetzt machst du einen Trainerschein, machst halt auch mal einen Schiri-Schein. Mhm. Und dachte eigentlich als Fußballer, und deshalb habe ich auch immer Verständnis für Spieler, ich dachte eigentlich als Fußballer wüsste man eigentlich so halbwegs über Regeln Bescheid und musste eigentlich feststellen, dass ich gar keine Ahnung von Regeln hatte. Also man denkt immer so, okay, das ist faul und nicht faul, aber was so die ganze Theorie angeht, hat man wirklich, ehrlich gesagt, wenig Ahnung. Also das, da war ich dann halt 10 Einheiten, irgendwie 2 Stunden, dann muss man halt eine Prüfung machen. Damals war es nur Theorie, heute muss man sogar, glaube ich, in manchen Landesverbänden sogar schon eine praktische Prüfung auch machen, wobei die Anforderungen sehr überschaubar sind. Ja, und dann gibt es so in Berlin so verschiedene Kreise, bei uns heißen die Lehrgemeinschaften, wo ich dann in Zehlendorf-Steglitz war, bei einem Bundesliga-Schiedsrichter und auch Assistenten, und dann bekommt man so einen Paten an die Seite, der einen sozusagen beim ersten und zweiten und dritten Spiel begleitet. Und da bin ich dann halt angesetzt worden. Es gibt dann einen Ansetzer sozusagen, da wird man einem Kreis zugeteilt, und da wurde ich halt angesetzt bei so einem D-Jugendturnier, glaube ich, oder E-Jugendturnier sogar, weiß ich gar nicht so, bei uns, wo ich immer auch früher Fußball gespielt habe. Und dann stehst du da mit 1,97 zwischen den ganzen 9- und 10-Jährigen. fängst du wirklich so bei Null an, so, ne, als Schiedsrichter. Und ich muss auch echt, obwohl ich diese ganze Theorie hatte, ich kannte dann immer noch nicht den Unterschied, selbst obwohl ich die Prüfung gemacht hatte, zwischen direkten und indirekten Freistößen in der letzten Feinheit, weil man galoppiert da so durch alle Prüfungen. Aber man hat dann einmal im Monat eine Schulung, und diese ganze Regelsicherheit kommt dann irgendwann im Laufe der ersten so 1-2 Jahre, und da pfeift man halt erstmal die erste Zeit so für sich alleine dann irgendwann auch so. Man fährt zum Spiel, man packt seine Tasche, also als damals noch ohne Auto unterwegs, auch schön, Sonntagmorgens 9 Uhr, hieß manchmal um 5 Uhr aufstehen und irgendwo um 5.30 Uhr, 6 Uhr irgendeinen Bus oder eine U-Bahn nehmen. Also man fängt da wirklich an der Pike an und alleine und bei Wind und Wetter, bei minus 10 Grad oder im Sommer bei 40 Grad. Ja, und dann irgendwann wurde man halt mal beobachtet, und dann haben die gesagt, okay, du machst es ganz anständig. Und dann kam ich in Berlin in so einen Förderkader für Jugend. Das war deutschlandweit so der erste in Berlin damals, so ein Leistungskader, so eine Förderung für Schiedsrichter. Ist mittlerweile ziemlich anerkannt, auch in Deutschland, machen jetzt eigentlich alle Landesverbände mittlerweile so. Und ja, dann wurde man da besonders gefördert, geschult, und ist dann irgendwann von dem Ausschuss hier in Berlin bin ich in die Kreisliga B aufgestiegen. Das war schon außergewöhnlich, dass man mal die Kreisliga C überspringen durfte. Sonst musst du halt Jahr für Jahr dich ja beweisen und genauso auf- und absteigen wie Mannschaften auch, ne? Also du bekommst Noten. Okay. Und das ist halt sehr subjektiv, ja. Und das Kuriose ist eben, dass Laufvermögen genauso wichtig ist wie der Elfmeter in der 90. Minute oder dass Anweisung auch so wichtig war. Damals gab es so 5x10 Punkte, und dann konntest du das wichtigste Spiel super pfeifen und alles richtig machen, aber wenn der Zuschauer nicht hinter der Barriere, sondern vor der Barriere stand, dann hast du einen Punktabzug bekommen. So. Also das ist im Schiedsrichterwesen schon echt kurios, und das war dann auch, als ich da angefangen habe, schon relativ für mich irgendwie auch schon früh klar, dass das kann ja eigentlich nicht sein. Und das war dann auch schon während meiner ganzen aktiven Zeit eine Triebfeder zu sagen, okay, da musst du auch im Schiedsrichterbereich was ändern, weil da ist ja mal klar, da kommen zwangsläufig nicht die Besten nur unbedingt oben an. Also ich sage immer so, die oben angekommen sind, auch alle zurecht angekommen, aber es bleiben auch viele andere zu Unrecht auf der Strecke. So. Und so pfeifst du dann halt dann in Kreisliga B, dann hast du da deine Beobachtungen, dann steigen meinetwegen 6 aus der Kreisliga B auf, und dann musst du halt einer der ersten 6 sein von irgendwie 40 oder so. Und dann durfte ich halt auch die Kreisliga A überspringen, war Bezirksliga, Landesliga, Verbandsliga. Verbandsliga war für eine Karriere fast schon zu Ende, weil ich mal als Spieler bei einem Turnier eine rote Karte bekommen habe. Das war so für einen jungen Schiedsrichter ein Skandal, so nach dem Motto. Also, aber ich war auch da nicht einverstanden mit dem Schiedsrichterkollegen, wie er das Spiel geleitet hatte. Und Und wenn ich spiele, spiele ich halt auch. Und dann lagen wir 1-0 hinten in der Halle und als der dann auf zum 2-0 marschiert, habe ich gesagt, 2-0 verliere ich nicht. So. Und dann habe ich eine klassische Notbremse halt hingelegt. Also bei 1-0 konnten wir irgendwie noch hoffen, dass wir vielleicht irgendwie den Ausgleich machen. Da bekam ich halt eine rote Karte und das war der Skandal, dass so ein Nachwuchsschiedsrichter eine rote Karte bekommt und bin deshalb allein in dem Jahr nicht aufgestiegen. Ne? Also das war schon, okay. das hatte schon gravierende Folgen. So, ja.
Ja, zumindest hast du das Tor verhindert.
Ja, aber wir haben trotzdem 1-0 verloren. Also das hat mich dann nachverband gekostet und nichts gebracht. Also das, nein, das war... Ja, das, wenn ich spiele, will ich spielen. Das ist auch heute noch so, selbst mit Freunden und so. Wenn es 9-9 steht und bei 10 gewinnt man, so, dann geht's halt hinterher so. Ne? Also da ist Ehrgeiz vorhanden. Nee, aber Spaß. Also so hat man sich halt durchgesetzt. Dann irgendwann bin ich dann doch in die Oberliga, Regionalliga aufgestiegen. Dann machst du halt deine Vorbereitung und denkst so, ah ja, einmal DFB-Trikot tragen wäre eine Ehre. Und dann kommt es halt dazu und denkst so, ja, okay, jetzt stell dir mal vor, du kommst in die Bundesliga. Das, was du sonst so in der ARD Sportschau immer gesehen hast. So wie es euch ja wahrscheinlich auch geht, dass man denkt, okay, man fängt an und dann irgendwann fängt man dann doch an, von mehr zu träumen. Und bei mir war das eigentlich immer so, dass ich gesagt habe, da, wo ich vielleicht hätte spielen können, irgendwie dritte Liga, das wäre so gewesen, wo ich mal hin wollte als Schiri. Und dann kam auf einmal dann doch die Bundesliga. Und dann wurde ich sogar noch FIFA-Schiedsrichter. Und da hat uns Volker Roth, unser alter Chef, der war wirklich eine starke Persönlichkeit, für mich eine absolute Führungspersönlichkeit, der hat das auch wirklich gut gemacht. Aber der hat uns trotzdem eingenordet, damals Brüch und mich. Da waren wir beim ersten FIFA-Lehrgang oder UEFA-Lehrgang in Rom und dachten, jetzt kommen die großen Spiele. Ne, so. Und da sagte er als erstes gleich mal zur Einordnung, ja, ihr denkt jetzt kommen die großen Spiele, aber jetzt kommt erstmal U5-Mädchen. So. Das war nicht respektierlich gemeint, das hätte auch U5-Jungen sein können. Er wollte nur sagen, jetzt kommen erstmal die ganzen U-Turniere. Ja, und das kam auch höchst. Dann bist du U19 Europameisterschaftsqualifikation auf dem schwedischen Dorfplatz wieder gefahren und warst wieder da, wo du mal irgendwo auch in der Umgebung warst. Aber das war schon spannend und es hat viel Spaß gemacht, muss ich echt sagen, schon so ein bisschen mal resümierend, diese ganze Zeit so erlebt zu haben. Die Zeit verfliegt ja doch immer schneller, als man denkt, aber das waren tolle Erlebnisse. Ja. Aber das war so der ganz normale Werdegang von ganz klein auf bis ganz nach oben.
Nein, das ist ja auch interessant, ist interessant zu hören, finde ich, weil du ja mit Sicherheit auch diese Zeit nicht missen willst, weißt du, weil es ist ja auch gut, sage ich mal, dass man klein anfangen muss. Das versucht man ja auch allen nachkommenden Generationen irgendwie so ein bisschen zu erklären, ne? Dass auch erstmal Arbeit dahinter ist und Wolf Fuß hatten wir hier auch schon mal als Gast und der hat das auch gesagt. Der hat am Anfang auch, der saß da nachts um 3, hat irgendwas in Südamerika kommentiert und die einzigen, die zugehört haben, waren die hinten in der Regie saßen. So, aber er hat gesagt, der hat so halt 250, 300 Spiele schon kommentiert, bevor er dann irgendwann mal in die Richtung gegangen ist, wo er jetzt ist, so, und hat aber dann einfach eine Riesenerfahrung gehabt, hat auch so einen Weg durchgemacht und hat sich dann auch durchgeboxt, ne? Und heute ist es ja in vielen Bereichen so, dass Junge direkt erwarten, irgendwo ganz oben anzufangen und so ist es eben, zumindest in meinen Augen nicht. Und wie gesagt, heute hast du dann halt eben das Glück, heute brauchst du dann in der Bundesliga nicht mehr gucken, ob jemand vor oder hinter der Barriere sitzt, das machen dann andere für dich mittlerweile.
Ja, ja. Nein, absolut. Also das ist ein langer Weg sozusagen und ich bin auch bei dir. Das ist im Schiedsrichterwesen jetzt auch so, manche kommen relativ schnell hoch und dann sind sie unzufrieden, wenn es nicht weitergeht und hören auch dann immer schnell auch auf, weil da gar nicht mehr so die allgemeine Leidenschaft da ist. Aber trotzdem muss ich auch sagen, ich bewundere auch da die ganzen vielen ehrenamtlichen Schiedsrichter in Deutschland, die das seit vielen Jahren und Jahrzehnten wirklich aus Freude am Fußball oder für die Jungs halt auf dem Platz machen. Also jahrzehntelang Kreisliga oder Bezirksliga oder Landesliga zu pfeifen, ist auch schon eine Passion. Ja. Also und dafür, was denen dann manchmal wieder fährt, das steht eigentlich in keinem Verhältnis. Ne? Also da muss man schon sagen, ich freue mich dann immer, wenn es jetzt sozusagen von oben, ist ja doch immer ein Vorbild, wenn man dann merkt, okay, bei allem, worum es in der Bundesliga geht, ich persönlich denke, dass das Miteinander irgendwie besser geworden ist. Also ich finde, die schwierigen Charakterköpfe gibt's immer weniger. Du kannst irgendwie mit jedem reden. Und wenn, dann gibt's vielleicht mal inhaltlich unterschiedliche Auffassungen, aber ich kann mich jetzt lange nicht mehr erinnern, dass ich da wirklich ein Problem mit jemandem hatte und so geht's eigentlich auch vielen. Aber es ist halt, kennt ihr ja auch, 15.30 Uhr geht der Vorhang auf, 17.20 Uhr geht der zu und vorher und hinterher ist halt doch vieles anders, so, ne? Also, da gibt's schon viele Geschichten zu erzählen.
Das stimmt, ja, total. So ist halt. Das stimmt. Aber besonders wird's ja dann trotzdem gewesen sein, als du dann dein erstes Bundesligaspiel gepfiffen hast. Ich habe mal ganz investigativ, das ist ja auch mal so ein bisschen mein Job hier in dem Podcast, habe ich mal recherchiert. 2004 war das, Hannover 96 gegen den SC Freiburg. Was hast du da für Erinnerungen dran? War es da auch so eine Nervosität dann vor dem Anpfiff und auch während des Spiels? Oder was hast du da so für Erinnerungen dran?
Nee, komischerweise gar nicht so aufgeregt. Vor dem Pokalfinale war ich besonders angespannt, weil das so ein Spiel ist, wo ganz Deutschland drauf schaute. Dann vor dem ersten internationalen Spiel, weil es so ganz anders war. In diese Bundesliga kommst du ja dann schon vorher so ein bisschen rein, weil da war ich ja 3 Jahre Assistent. Okay, dann gehst du in die Mitte, aber der Schritt ist jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so groß, bis du mal merkst, wenn ein Spiel nicht läuft, dann merkst du erst, wie groß der Unterschied ist zwischen draußen, Seitenlinie und in der Mitte die Gesamtverantwortung haben. Also man denkt immer so, geht auch vielen Schiedsrichtern so, mit denen ich gesprochen habe, aber jüngeren, so schwer ist doch Bundesliga gar nicht, so nach dem Motto, weil die spielen ja mehr als manchmal zweite Liga, wo es viel mehr manchmal auf Zweikampfwertung ankommt und auf Genauigkeit und wo auch mehr gearbeitet wird. In der Bundesliga wird mehr gespielt. Das macht es erstmal für einen Schiedsrichter sogar ein bisschen einfacher. Aber wenn ein Spiel nicht läuft oder mal in umstrittenen Entscheidungen sind, dann nimmt so ein Spiel in der Bundesliga ganz andere Dynamik an und eben auch medial eine ganz andere Vehemenz ein. Und dann merkt man erst, oh, okay, das ist Bundesliga. Und dann bekommt man ja Respekt und sagt, okay, die Fehler sollten möglichst weit auseinander liegen, die man macht. das muss ja immer das Ziel als Schiedsrichter sein. Du machst irgendwann mal einen Fehler. Das bleibt gar nicht aus, wie auch ein Spieler. Aber du musst versuchen, diese Fehler möglichst weit auseinander zu ziehen. Aber vor dem Spiel war ich einfach positiv gestimmt. Ich habe mich gefreut auf das Spiel und als Belohnung habe ich dann gleich im zweiten Spiel Bayern-Schalke bekommen. So. Und das war dann schon auch besonders. Und nee, ich habe mich echt gefreut. Es war eher Freude, muss ich echt sagen. Ich finde es so witzig noch heute noch. Ich freue mich eher auf die Spiele, als dass ich hier jetzt als Belastung sehe.
Ja, ist ja bei uns auch Vergleich mit dem ersten Bundesligaspiel. Ne? Also das sind ja trotzdem Sachen, die man ja auch nie vergisst dann am Ende. Aber du sagst, Spiel kann auch mal schlecht laufen. Was ist denn für dich so ausschlaggebend, dass du sagst, es war ein gutes Spiel? Weil es gibt ja immer diesen Spruch, ein Schiedsrichter muss unauffällig sein, damit das Spiel gut gelaufen ist. Wie bewertest du für dich ein gutes Spiel?
So sehe ich es auch. Also wenn ich kein Thema bin, dann war es immer gut. Und wenn ich Thema bin, dann mag es vielleicht auch richtig gewesen sein, aber es ist immer stressig und immer nervig. Und es bleibt halt irgendwann nicht aus, wenn du da 90 Minuten was entscheiden musst, was die einen oder die anderen nicht mögen und da gibt es ja eine Konsequenz, dann ist das halt so. Leider, so muss man sagen, habe ich auch immer Verständnis für die Spieler und für die Fans, wenn sie dann sauer sind. Aber da musst du dann halt. Aber natürlich am liebsten hast du ein Spiel, sag ich dir ganz ehrlich, wo ich 10-mal pfeife, keine gelbe Karte gebe und wir nach Hause fahre und sich jeder fragt, wer war denn heute da? Das ist das Beste, was sein kann. Und wenn jetzt mehr los ist so und schwieriger, so ich mal wie Dortmund Bayern oder Derbys oder Abstiegsspiele oder am Ende der Saison, wenn es um alles geht, wenn dann schwierige Spiele aber trotzdem so zu Ende gehen, dass du merkst, beide sind zufrieden, egal ob Gewinner oder Verlierer. Also dass Gewinner zufrieden sind, ist auch immer normaler so. Aber mir sagt es auch immer, mich bestätigt es immer eher so, wenn der Verlierer auch ankommt und sagt, ja gut, gepfiffen. So, weißt du, dann sage ich auch so, okay, das ist authentisch, dann freue ich mich drüber. Und ganz ehrlich, wenn die Spieler zufrieden sind, dann bin ich auch zufrieden. Und selbst wenn der Beobachter dann eine Kleinigkeit hat, also du lernst bis zum letzten Spiel. Also es gibt kein fehlerloses Spiel, es gibt's einfach nicht. Und du kannst in jedem Spiel irgendwas besser oder anders machen und nimmst immer noch was mit. Das wird mir bis zum letzten Spiel meines Lebens so gehen, glaube ich. Das ist ja bei euch nicht anders. Also ihr habt eure Routine und Erfahrung und oder? Also wie ist es bei euch? Also, mit Zweikampf kannst du so oder so machen, den Pass hättest du so oder so spielen können, oder? Also, oder sagt ihr jetzt irgendwann so, nee, eigentlich weiß ich alles, kann alles? Doch auch nicht, oder?
Ja, natürlich nicht. Wird nie, also perfektes Spiel hast du ja nie. Das kannst du schon parallel ziehen und das ist ja auch so, das ist ja, was du sagst, auch wenn du sagst, du kannst nach dem Spiel nachts nicht schlafen von Adrenalin oder so und du gehst das ganze Spiel immer durch, du merkst immer, hätte ich das nochmal anders machen können, das hätte ich anders machen können. Also das ist immer so, du wirst nie hundertprozentig zufrieden sein, aber das, was du auch so hast, mit dem Sieg als Sieger, wenn du dann, ja, lässt sich das leichter ertragen, als wenn du dann verloren hast auch, ne?
Absolut.
Ja, definitiv. Also ich glaube schon, man...
Toni, du machst da keine Fehler, ne? Du kennst das nicht.
Naja, man ist natürlich trotzdem, sage ich mal, immer mal mehr und mal weniger zufrieden. Und ich glaube, man behauptet ja schon von sich, man weiß alles, heißt aber noch lange nicht, dass man immer alles so umgesetzt bekommt, ne? Und ist eigentlich auch so, muss ich sagen, du versuchst ja irgendwie bis in jedem Spiel, sag ich mal, arbeitest du ja darauf hin, zumindest das perfekte Spiel zu machen. Nur machen wirst du es wahrscheinlich nie, aber ich sag mal, das heißt ja nicht, dieses Ziel trotzdem zu haben für jedes Spiel. Ich glaube auch, das ist auch der Weg, um besser zu werden. Und was vor allem auch noch ganz entscheidend ist, dass wenn du diese Fehler machst, die normal sind, wie du darauf reagierst, ne? Wenn du, es wird beim Schiri auch nichts anderes sein, wie bei uns, ne? Dass du eben trotzdem dich von diesen Sachen nicht verunsichern lässt. Ne? Es gibt ja dann schon auch Schiedsrichter und auch während einem Spiel, nicht nur in Spielen dann danach, weil sie in dem Spiel einen Fehler gemacht haben, sondern während eines Spiels dann ja auch so eine gewisse Kontrolle verlieren. Ne? Das ist ja, ja so wie bei Spielern auch manchmal. Du machst in der ersten Minute, verschuldest du ein Gegentor. So, und die wirklich Guten sind dann trotzdem in der Lage, die restlichen 89 Minuten auf ihrem Niveau zu spielen. So, und beim Schiri ist ja nichts anderes. Du machst den Fehler, aber kriegst es trotzdem hin, ab dem Zeitpunkt zu versuchen, ein gutes Spiel zu machen. Und aber viele gibt's dann eben auch, die dann eben mit dem Wissen vielleicht im Hinterkopf, wo ich habe da einen Fehler gemacht, dann vielleicht doch nicht bewusst, aber unterbewusst dann auch mal eher den einen oder anderen Freistoß pfeifen für die vielleicht möglicherweise benachteiligte Mannschaft, den sie aber unter neutralen Umständen vielleicht nicht gegeben hätten. Ja, also ich glaube, dass das schon oft der Fall ist oder zumindest das Gefühl man auch hat, dass dann so ein Spiel auch mal nach einem Fehler so ein bisschen aus den Bahnen oder aus der Kontrolle gerät. Und deswegen, das finde ich noch viel wichtiger. Wie reagiere ich auf Fehler als Schiri wie auch als Spieler am Ende?
Ja, das wollte ich auch sagen, das dürfte auch nicht sein. Also sage ich ganz ehrlich, das dürfte wirklich nicht sein, sage ich dir ganz ehrlich. Also weil ein Fehler macht nicht null, sondern macht zwei halt. Ne? Und das, ich glaube, da verlierst du auch, das bestätigt ja auch gerade nochmal, da verlierst du halt richtig bei Spielern, weil die merken das ja. Also ich hatte ja auch in Gladbach gegen Dortmund jetzt seine erste Minute so einen Stoß in den Rücken übersehen. Dadurch hat er Dortmund ein Tor geschossen, weil ich dachte, der hat den nur körpermäßig bearbeitet und um den Ball blockiert. Mhm. Und das Stoßen von hinten aus der Rückenperspektive konnte ich sehen. Hat Gott sei Dank dann der Videoschiri eingegriffen. Fand ich genau dafür den Videoschiri richtig. So ein Backup, wenn mal was Klares ist, dann auch zu kommen. Aber dann gehen Spieler natürlich auch sofort nach, weil sie jetzt dann natürlich es auch mal probieren. So ehrlich muss man auch sein. Dann merken sie, ah, okay, jetzt war was. Jetzt können wir mal gucken, ob wir da nicht auch einen Vorteil ziehen. Ne? Also gibt's schon auch Spielertypen, die dann da bewusst nachgehen und sagen, jetzt versuchen wir mal erst recht ein bisschen Druck zu setzen. Aber wenn du das mit dir machen lässt, das ist für mich der Anfang vom Ende. Also du musst dein Spiel gerade runterpfeifen und dann ist es eben so. Also dann hast du mal einen Fehler gemacht. Das machen halt alle auch. Das macht jeder. Trainer, klar. Spieler, Manager. Also davon total. Muss man sich frei machen.
Nimm uns mal mit oder auch unsere Zuhörer mal an so einen Spieltag. Wie sieht da irgendwie so eine Vorbereitung, so ein Ablauf für dich aus? Gibt's da irgendwas Besonderes, was du machst? Weil man redet ja auch oft von Spielern so. Die gehen dann irgendwie nochmal eine Nacht vorher ins Hotel oder die anderen machen das als Vorbereitung. Das. Wie sieht das bei dir als Schiedsrichter aus?
Ja, das hat sich ja halt total geändert, ne, durch Corona. Also das war früher klar geregelt, dass wir vor Bundesliga und Zweitliga spielen immer am Vortag anreisen, in der Regel so bis 20
egal welche Uhrzeit.
Egal welche Uhrzeit.
Das Spiel
auch, wenn das Freitag 18 Uhr ist oder 20.30 Uhr war, Anreise immer Donnerstag. Ist auch vernünftig.
Okay.
Also sicherlich sind die Strukturen jetzt professioneller geworden und es gibt mittlerweile auch mehr Geld, aber viele arbeiten eben noch nebenbei und nicht mehr alle. Die Jüngeren, manche spezialisieren sich auch immer mehr auf Schiedsrichterei, wobei das ein gefährlicher Weg ist, finde ich, weil davon leben kannst du nicht bestreiten. Mhm. Aber zumindest erstmal gutes Geld eine Zeit lang, aber ein Leben lang wird es nicht reichen. Mhm. Aber du musst dann sozusagen ja irgendwie auch mal abschalten. Ne? Also du hast deinen Job, du hast deinen Beruf. Jetzt wie bei mir, meine Ehefrau und die vier Kiddies, die melden auch ihren Anspruch, zu Recht auch. Ja, und dann richtig. Irgendwann ist auch mal der Moment, wo du dann sagst, okay, aber jetzt ist Fokus aufs Spiel und es ist halt schon auch mental sehr fordernd und dazu brauchst du halt, du musst halt komplett leer sein. Du darfst nicht irgendwie belastet sein mit anderen Geschichten, noch Stress mit den Kindern oder irgendwas im Beruf. Deshalb macht das schon Sinn, am Tag vorher anzureisen, runterzukommen. Mir macht es auch viel Spaß. Wir gehen dann immer mit den Assistenten essen. Man tauscht es über die Woche aus, über die Entscheidungen, über das Privatleben. Also es ist so ein Runterkommen, Austauschen, Updaten, ein Vorbereiten aufs Spiel. Dann kann man auch wirklich schön ausschlafen. Man geht entweder Mittagessen oder im Frühstück, je nachdem, wann das Spiel ist. Und dann fährt man ja in der Regel mittlerweile, also früher waren wir eine Stunde vorher im Stadion, jetzt müssen wir mittlerweile 2 Stunden vorher da sein, weil wir den Toncheck haben, weil wir mit dem VA-Center in Köln alles klären müssen, mit physiotherapeutischer Vorbereitung, mit Aufwärmen und so weiter. Also es nimmt seine Zeit in Anspruch, aber durch Corona hat sich halt alles geändert. Ne? Also jetzt reisen wir halt in der Regel am Tag an, man kann zwar ein Hotel buchen, aber versuchen natürlich alle irgendwie möglichst kurz zu halten und möglichst auch wenig Kontakte.
Ja.
Also es war für mich schon außergewöhnlich, dass ich jetzt auch in der Hinrunde dann Dortmund-Bayern, wie früher, sag ich mal, Oberliga in Luckenwalde gepfiffen habe. Also einfach morgens losfahren und zum Spiel fahren. Dann habe ich zwar nochmal dann nachmittags dann ein, zwei Stündchen gehabt, um runterzukommen. Aber das war halt so ganz anders als sonst so. Ne? Also das ist schon auch nochmal eine besondere Herausforderung durch die Corona-Zeit. Unabhängig jetzt davon, dass man immer vorher zum Testen muss, wie ihr ja auch und so. Klar. Also jetzt ist ja immer so, dass wir immer Matchday minus eins oder minus zwei, je nachdem, zum Testen müssen. Dann kommt erst das Ergebnis und erst wenn das Ergebnis kommt, kommt ja auch die Ansetzung. Ne? Also der negative Test ist immer die Voraussetzung. Insofern war das halt früher sehr alles entspannt, runtergebrochen, Fokus aufs Spiel. Ist es jetzt auch immer noch, aber die Rahmenbedingungen haben sich halt ein bisschen verändert und es ist halt zielgerichteter, so zum Spiel fahren, Spiel machen. Glaube ich, wie das ja bei euch auch ist. Toni, hast ja gesagt, in Spanien fliegt er auch immer erst am Spieltag hin. Also das ist so bei uns jetzt auch mittlerweile dann. Also das ist jetzt irgendwie Fokus, Spiel und eigentlich wieder nach Hause, um die Kontakte möglichst gering zu halten, um da auch nichts natürlich in die Familie zu tragen. Wir haben ja auch ältere Familienmitglieder so und will man ja niemandem irgendwie was verpassen. Wobei ich sagen muss, das Konzept der DFL ja wirklich super war und ich fühle mich da auch wirklich absolut sicher, weil alle sind getestet und an der frischen Luft wird jetzt nicht besonders viel passieren. Also da fühle ich mich eigentlich absolut safe. Aber deshalb hat sich so ein bisschen verändert.
Ja, aber das ist ja für uns ja auch so, ne? Also, dass du sagst, fährst am Spieltag hin und so ein bisschen andere Rahmenbedingungen. Ich meine, für uns ist es auch so ein bisschen zurück in die Vergangenheit, ne, wo du jetzt ohne Zuschauer spielst, ne? Es war halt in der Jugend, als du klein angefangen hast, auch so, ne? Das kannst du dann auch schon vergleichen. Und trotzdem musst du ja diesen Fokus hinkriegen auf dieses Große, weil es ja einfach, es ist Bundesliga, ne? Und du musst Leistung bringen. Und das unter anderen Rahmenbedingungen. Ich glaube, da haben wir alle ein bisschen mit zu kämpfen oder alle müssen uns sich halt neu drauf einstellen, aber bis jetzt geht es ja fast schon ein Jahr wieder, hat das ja alles immer ganz gut geklappt. Du hast ja gesagt, ihr sonst mit den Assistenten dann mal essen gegangen und unterhalten und so, wie wichtig ist so ein bisschen die Harmonie auch dann mit deinem Team, dann auch fürs Spiel?
Sehr wichtig. Also das sind ja Freunde dann irgendwann. Also gerade mit den Jungs, den beiden, Markus und Guido Kleve, mit denen ich jetzt seit, glaube ich, 6 oder 7 Jahren unterwegs bin, das sind ja Freunde mittlerweile. Aber auch viele andere Schiedsrichterkollegen, die ich in all den Jahren kennengelernt habe, sind Freunde mittlerweile geworden. Aber wie bei euch auch, bei 110 Leuten bist du auch nicht mit jedem befreundet und den einen magst du eben mehr und den anderen ist halt ein Kollege, das ist ja auch irgendwie normal, aber so mit den Jungs, mit denen ich zusammen war, muss ich echt sagen, also da hatte ich keinen dabei, wo ich hinterher gesagt habe, bewahre so. Also das war immer ein gutes Miteinander, kollegiales Miteinander, mit dem einen sogar ein freundschaftliches Miteinander. Also da möchte ich nichts missen. Ich freue mich immer wirklich auf jedes Spiel. Jetzt geht's ja bei mir langsam dem Ende entgegen und eigentlich schon so seit 2, 3 Jahren habe ich immer so ein bisschen, nicht Wehmut, aber so, dass ich denke, ach, könnte ja das letzte Mal gewesen sein, dass ich jetzt hier bin. Ich erlebe das sehr bewusst, sage ich mal so. Also vielen, mit denen ich gesprochen habe, die aufgehört haben, gesagt, es ist ihnen erst danach bewusst geworden. Ich versuche das hier schon jetzt bewusst zu genießen, jedes Spiel nochmal. Also das vielleicht jetzt das letzte Mal auch schon Dortmund-Bayern war in der Hinrunde oder sehr wahrscheinlich und dass dann so bestimmte Stadien ich vielleicht gar nicht mehr wiedersehe, so das war ja jetzt doch 20 Jahre so, ne? Das ist schon eine lange Zeit irgendwie so und in jungen Jahren weißt du ja, ist ja noch lange hin und dann irgendwie bist du irgendwann so Mittelalter-Schiri, dann heißt du, naja, ist ja noch, bis zum Ende ist ja noch ein bisschen und kommt dann doch schneller, als man denkt. Einmal ist man einer der Älteren. So.
Geht den Spielern auch so, muss man sagen. Die Zeit geht echt dann relativ fix vorbei. Du hast das eben ganz kurz angesprochen, Stadien. Gibt's dann, wenn du jetzt auf deine Karriere mal zurückblickst, ohne dass sie jetzt ja schon vorbei ist, aber was waren dann so deine Lieblingsstadien, in denen du gepfiffen hast? Also natürlich noch mit Zuschauern, ne? Ist ja klar.
Ja. Ich muss sagen, das war mir eigentlich immer völlig egal, weil selbst im kleinsten Stadion kann richtig Stimmung sein, wenn es voll ist.
Ja, klar.
Und absolut. Irgendwann je größer, desto mehr hörst du sogar nur eine Masse. So. Ich fand es ja auf dem Dorfplatz immer eher schlimmer, wenn da 20 Leute standen und der Opa mit dem Krückstock mir zugerufen hat, du hast doch nie Fußball gespielt. So, das fand ich manchmal schlimmer als...
Du Blinder.
Genau, du Blinder. Das fand ich manchmal schlimmer
als... Hast du gesagt, ich habe doch gespielt.
Am liebsten wäre ich rausgegangen, aber kannst nicht jedem erklären. Aber ich fand, ganz ehrlich, so bei den großen Stadien hörst du ja immer nur eine Masse. So, das geht, kennt ihr ja auch. Also da weißt du ja, das ist ja auch bei uns sowieso anders als bei euch. Ihr habt ja wenigstens, weiß nicht, in der Bundesliga gibt es 17 Heimspiele und 17 Auswärtsspiele. Ich habe halt 34 Auswärtsspiele, ne? Also... das ist halt so ein bisschen anders so, aber deshalb weiß man, okay, solange die Zuschauer sich mit den Spielern beschäftigen, ist alles gut und wenn der Fokus mal irgendwann auf einen kommt, okay, ist halt so. Aber ich fand wirklich, ob jetzt in Dortmund oder in München oder in Freiburg, also das ist wirklich egal, wo du hinfährst, wenn das Stadion voll ist. Schlimm ist, wenn, was jetzt schlimm ist, es gibt Schlimmeres, aber wenn im 60.000-Mann-Stadion irgendwie 10.000 sind, da kommt irgendwie nicht so richtig Atmosphäre auf. Und das war ja auch also, am Anfang, die Umstellung war schon komisch.
Aktuell ist also nicht so geil.
Nee, also wem macht es schon so richtig Spaß? Es ist halt, natürlich der Fußball macht noch Spaß und die Aufgabe macht Spaß, aber natürlich fehlen die Fans und die Zuschauer. Das macht ja gerade Bundesliga und auch Fußball aus, irgendwie so die Emotionen.
Klar.
Und das ist schon etwas, was wirklich radikal fehlt. Also, obwohl es zu meinen Lasten ja geht, muss ich sagen. Ne? Also das ist ja, sozusagen die Zuschauer sind ja eher weniger schiedsrichterfreundlich, aber das fehlt halt. Das ist Teil vom Fußball und das fehlt. Also das muss man einfach sagen.
Klar, klar. Aktuell ist halt eher so wie 1860 in der Allianz Arena, ne? Also ist halt einfach nichts los.
Das ja. Ja, also ich wollte jetzt kein Verein sagen, das überlasse
ich. Nee, das mache ich.
Habe ich da eine
Träne? Das mache ich. Also, mach okay. Das mache ich. Mach dir keine Sorge.
Okay. Nein, aber es ist natürlich immer schön, wenn ein Stadion voll ist. Das macht ja Spaß. Macht euch doch auch am meisten Spaß, oder? Also wenn ein Stadion voll ist und
ja, sicher. Ja, klar.
So erinnere ich mich irgendwie immer und ob ich jetzt dann, weiß nicht, natürlich, wenn man dann mal in den großen Stadien auch international war, ist es noch was Besonderes, weil die du nicht so oft erlebst, ob jetzt dann eben da Real gegen Juve mal im Bernabeu eben gestanden zu haben. Okay, Toni, du bist jede Woche da oder jede zweite, aber wenn du dann das erste Mal da ist, schon was Besonderes. Aber auch die kleinen Stadien am Anfang Euroleague, was du da kennengelernt hast, kleine Stadien, volle Hütte und diese Reisen auch in diese Städte, das waren schon tolle Erlebnisse, muss ich sagen. Und deshalb misse ich da nichts so. Also das war
ja,
echt schön.
Ja, das glaube ich. Wir haben gerade über deine Assistenten gesprochen. Wie ist es dann, ist es für dich eigentlich als Schiri, aber wie wir auch gehört haben, auch selbst Fußballfan, kannst du, wenn du jetzt Spiele guckst, privat zu Hause, ist es automatisch so, dass du irgendwie auch immer auf den Schiedsrichter achtest? Also das wäre ja eigentlich irgendwie normal oder ist das so, dass du auch das mal ohne Schiedsrichterleistung dir einfach anschaust zu Hause?
Ne, ich schaue ganz anders Fußball als früher, muss ich echt sagen. Also früher hat man halt den Ball hinterher geschaut oder den Spielsystemen. Heute ist automatisch der Schiri irgendwie dann auch dabei und man checkt Positionsspiel und sein Verhalten oder erste Reaktionen. Man schaut auch natürlich ganz anders auf Zweikämpfe. Schon im Vorfeld der Ballannahme, wo ich früher eher zum Ball geschaut habe, schaue ich jetzt auch beim Zuschauen schon, wo passiert rechts und links was in der Positionierung im Vorfeld. Also ich schaue wirklich ganz anders. Also früher habe ich es halt einfach genießen können. Heute schaue ich es mir halt immer irgendwie fachlich an, wenn du so willst oder wenn ihr so wollt. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Also da schaue ich wirklich Fußballspiele anders.
Ja, nutzt du es auch so quasi als Vorbereitung für dein nächstes Spiel? Also wenn du, keine Ahnung, auch als Vorbereitung auf einzelne Spieler, du siehst ja manchmal im Fernsehen dann einfach auch viel mehr in Wiederholungen und so weiter, wie sich dann auch einer mit Mimik und Gestik dann auf dem Platz darstellt. So, ich habe den umgehauen und der tut dann so, als wenn er ihn aber nie getroffen hat oder andersrum.
Klassiker.
Auch selbst irgendwie als Vorbereitung dann für deine nächsten Spiele, dass du den Spieler auch besser einschätzen kannst wahrscheinlich, oder?
Ja, es hat vor ein paar Jahren international angefangen. Ich muss jetzt überlegen, vor 5 Jahren, 6 Jahren, dass es so ein System gab, Y-Scout, was glaube ich auch Trainer und andere nutzen, wo sozusagen die Spiele aufgezeichnet werden, aufbereitet werden nach gelben Karten, nach Standards, nach Spielerverhalten bei Ecken, bei Freistößen. Also wo du alles statistisch irgendwie dir anschauen kannst, und das war zum Ende meiner internationalen Karriere schon ein Vorteil, wenn du jetzt Mannschaften, die du lange nicht hattest oder die nicht so bekannt waren, konntest du dir schon anschauen, und wenn du da gesehen hast, da ist einer, der hat 16 gelbe Karten in 18 Spielen, dann weißt du, okay, den solltest du mal nicht aus den Augen lassen, formulieren wir es mal so. Du darfst natürlich nicht trotzdem voreingenommen sein, das ist auch ganz elementar, du musst offen sein, ja, das ist auch gefährlich, deshalb habe ich das mit Y-Scout auch nicht übertrieben. Ich habe mir so einen ersten Eindruck verschafft, aber mehr auch nicht. Früher hat man das halt im Spiel auf sich zukommen lassen, aber man war halt vielleicht manchmal ein bisschen überrascht, weil man gedacht hätte, wieso reagiert der jetzt so? Aber wenn man jetzt dann weiß, okay, der ist vom Spielertyp so, dann ist natürlich, ist man nicht voreingenommen, aber man ist vorbereitet so. Und das war international schon ein entscheidender Schritt, und das hat man jetzt vom DFB auch übernommen für die Bundesliga. Also kann man sich jetzt auch auf jedes Spiel vorbereiten, auf die Mannschaften, auf Standards, auf Eckenvarianten. Wer steht am ersten Pfosten? Spielen die überhaupt mit Spielern am Pfosten? Nicht, dass da mal ein Handspiel ist und dann verabschiedet der Spieler sich schnell in der Masse und du weißt gar nicht, wer war das, obwohl eigentlich immer der Zweier am ersten Pfosten steht. Also da kannst du dich schon vorbereiten, aber jetzt in der Bundesliga für mich nach 20 Jahren, dann weißt du eigentlich im Großen über viele Systeme bereit, über Spielertypen Bescheid, und ich check das manchmal noch vor, wenn ich sehe, da kommen neue Spieler oder Von besonderen Spielen gibt es da auch so manchmal noch so eine Einstellung und Einstimmung drauf, aber sehr reduziert jetzt mittlerweile, muss ich sagen. Aber man kann sich schon darauf auch intensiv vorbereiten. Aber man darf aber auch nicht überziehen. Also nicht, dass man bestimmte Sachen erwartet, die dann doch anders kommen und dann ist man überrascht. Also ja, vorbereitet, klar, aber nicht voreingenommen, das ist elementar.
Also sollte es zu einem Spiel kommen, wo du Felix nochmal pfeifen musst, also da kannst du jederzeit nachfragen, ne? Ich sag dir die Wahrheit. Ja? Ich könnte mir vorstellen, so Relegation vielleicht, so dieses Jahr.
Relegation ist ja, habe ich ganz gute Erfahrung, ja genau.
Ist ja möglich. Ja, ist ja möglich. Braunschweig aktuell 17. Ne? Ich glaube, 16. Platz würden sie aktuell fast sogar unterschreiben. Relegation, das sind ja so Spiele.
Ja, also ein Punkt weg ist auf jeden Fall möglich.
Aber ich hatte euch beide ja, also oder? Also wir sind eigentlich immer ganz gut ausgekommen. Ich kann mich jetzt irgendwie nicht an irgendwas erinnern, oder? Dass wir irgendwas mal hatten. Also du noch irgendwie bei Bayern und so, aber ich kann mich jetzt irgendwie nicht. Oder war irgendwas mal? Also klärt mich auf. Jetzt ist die Stunde der Abrechnung.
Ja, das ist richtig.
Leider nicht, kann leider keine Story erzählen.
Na, ich habe damals, ich weiß nicht, war das im ersten Podcast und im zweiten hier, ist jetzt auf jeden Fall schon ein paar Monate her, da habe ich schon eine Geschichte über dich erzählt. Und zwar war das aber nicht mit mir, aber es war ein Spiel, wo ich dabei war. Das war, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das war irgendwann, keine Ahnung, wann das war. Da haben wir in Stuttgart gespielt. Und da hat Mario Gomez, mit dem du, glaube ich, auch ganz gut ausgekommen bist, glaube ich, dir hinterhergerufen, was du für einen Scheiß pfeifst heute. Da hast du ihm gesagt, ja, das kann sein, aber ihr spielt auch nicht besser. So, und das war schon wieder so gut. Und das war schon wieder so gut, dass er gesagt hat, ja, das stimmt auch wieder.
Ja, Mario ist ein intelligenter Bursch. Also. Aber man muss auch aufpassen, mit wem man dann so einen Konter mal setzt. Da gibt's auch Leute, die sind
total beleidigt. Total.
Also das mache ich jetzt auch nicht total oft so. Und es muss schon auch passen und man muss denjenigen auch kennen. Also du musst dann auch schon wissen, dass er das nicht falsch versteht. So, ne? Aber Mario ist ja ein intelligenter Bursche.
Nein, aber auf der anderen Seite weiß er ja auch, wenn du da jetzt einen 25-jährigen Schiedsrichter hast, der sein zweites Spiel macht, wenn der ihm zuruft, was pfeifst du für eine Scheiße, dann Scheiße geht er zumindest nicht ohne Karte aus der Nummer raus, ne? Ja. So, geschweige denn noch mit einem Spruch zurück, weißt du? Und das ist dann sowas dann halt so zu lösen, das sagt relativ viel, wo er dann auch dann sagt, ja, du hast auch wieder recht, ne? So, und dann ist die Situation weiter und so, und andere, ja, die schmeißen den damit rot runter, weil der wird dann in seinem Protokoll danach schreiben, so, der hat Scheiße gesagt zu mir und fertig und richtige Entscheidung, ne? So, aber man kann es halt eben auch.
Da hast du mich jetzt hier schön ans Messer geliefert, dass ich wieder eine gelbe Karte stecken lassen
habe. Ist ja verjährt, ist verjährt.
Mein Klischee, es wird wieder bedient.
Genau, also. Genau, ist verjährt. aber du hast es gerade angesprochen, Relegation, da hast du ja auch ein paar Erfahrungen gemacht. Das war, glaube ich, damals HSV gegen Karlsruhe in Karlsruhe.
Wie ist die Leitung gerade so schlecht? Ich weiß auch nicht. Das verstehe ich gerade nicht mehr.
Wir sind der Podcast der Wahrheit. Haben wir uns das nicht so angekündigt? Naja, aber es geht mir ehrlich gesagt weniger um die Entscheidung damals von dem Freistoß, sondern eher, wie du das erlebt hast und vor allem auch so die Tage danach. Ja, wir hören mal kurz rein.
Diaz mit rechts oder Van der Vaart mit links. Mauer ungefähr im Elfmeterkreis. Ja, im Elfmeterpunkt. Diaz schießt! Tor! 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 1-1!
Also man kann sicherlich über den Freistoß streiten, vielleicht hätte es ihm auch im Nachhinein nicht gegeben, aber das ist gar nicht so das Thema, sondern wie lange einem auch sowas nachgetragen wird und wie du das auch in dem Moment erlebt hast. Ich meine, du hast selbst gesagt, Relegation, natürlich Spiele, die extrem im Fokus sind. Wie war das, die Situation da für dich damals, auch danach?
Ja, das Spiel ging ja um viel, wie jedes Relegationsspiel oder entscheidendes Spiel am letzten Spieltag, und es lief ja eigentlich 89 Minuten super. Und,
das habe ich als HSV-Fan auch gedacht.
Ja, okay, aber das ist, mir ist das ja Schnuppe, wie es wirklich läuft. Also ich hätte das Karlsruhe gegönnt, ich hätte das Hamburg gegönnt, mir ist das wirklich egal. So. Aber das, was ich sehe...
Ich war für Karlsruhe, da muss ich schon ehrlich sagen.
Okay. Aber das, sozusagen, was ich sehe, entscheide ich einfach. Ja. Und es ist mir egal, ob es die erste Minute ist oder die letzte oder die 95. Und da kam halt der Querpass und der hätte halt aufs Tor geschossen. Und für mich war das keine natürliche Bewegung. Für mich war das eben, dass er den Arm rausgenommen hatte, um den Ball extra zu blockieren, und So hatte ich es auf dem Feld wahrgenommen und der Ruben Hennigs, der stand damals ja neben mir oder fast auf meiner Position, der hat es auch so gesehen und dann war das zwar ganz kurzer Protest, aber so wild war das am Anfang gar nicht und als dann zu Beginn der Verlängerung der von Sportcast auch noch sagte, ja, war Hand, so, dann war irgendwie so ein Haken dahinter auch so, okay, ist halt Hand und war ja richtig, auch wenn jetzt bitter für Karlsruhe und nochmal, da ich ja selber gespielt habe, weiß ich, was sowas bedeutet, also ja, ich kann da jegliche Enttäuschung verstehen, der Spieler, der Vereine, der Mannschaften, der Fans, so, also wäre ich Fan von Karlsruhe gewesen, wäre ich auch stinksauer gewesen und hätte gemault ohne Ende, aber ich musste es halt so entscheiden, wie ich es wahrnehme und ja, und dann fing das eigentlich erst nach dem Spiel an, so, dass auf einmal hieß, ja, aber das war ja keine Absicht, so nach dem Motto und dann hatten die auch nur so eine Kameraperspektive, die ich dann sah, wo ich so dachte, oh, das sieht aber wirklich nicht eigentlich nach strafbarem Handspiel aus, so. Und dann dachte ich so, okay, wenn du das jetzt hier falsch entschieden hast, das wäre wirklich scheiße auf gut Deutsch. Und dann war das so eine besondere Situation auch noch, weil in Karlsruhe die Kabinen so eng beieinander sind, hörst du dann die Hamburg-Spieler jubeln, die Karlsruher sind bedrüppelt und du selber sitzt dazwischen und denkst, meine Güte, so, also was war das ja, jetzt? Klar. Wie konntest du dich so vertun, so nach dem Motto? Du hattest doch genau die gleiche Perspektive und der Ruven Hennigs hat das ja auch irgendwie nicht besonders moniert, sondern ganz am Anfang sogar ja noch so indirekt bestätigt und dann war das irgendwie so Ungläubigkeit, aber auch natürlich Enttäuschung so, ne? Und dann bekam ich aber ein, zwei Stunden später schon Bilder von Fotografen zugeschickt, die dann zeigten, dass er wohl sein Ellbogen, Unterarm raus war und dass er eben dagegen ging und nicht gegen den angelegten Oberarm. Aber das war noch Zeiten vor Videobeweis. Der Videobeweis hätte da auch nicht geholfen, weil sowieso ein Freistoß außerhalb ist. Ja. Aber wenn der Videobeweis vielleicht einen Vorteil hat, dann heute, dass eben so eine Schiri-Entscheidung nicht so einfach ist und man die manchmal nicht aufgrund einer Perspektive oder Kamera entscheiden kann. Also wie oft gibt es Szenen, wo du in drei Zeitlupen denkst, faul, und in der vierten siehst du, oh doch, 20 Zentimeter Abstand, Schwalbe. So, ne? Also ja. Und genauso war das da. Es gab halt schlechte Kameraeinstellungen. Es gab welche, wo ich dann im Nachhinein sage, dann hätte ich es definitiv nicht gepfiffen und auch würde ich nicht mehr pfeifen. Dann gibt es eben Bilder, wo ich sage, nee, der weiß schon, was er macht, der Querpass kam, der wusste, der zieht aufs Tor, den wollte er mit allen Mitteln verhindern und das hat er clever versucht, aber meines Erachtens hatte ich ihn dabei ertappt sozusagen, wie er die Hand draußen hatte und ja, ich habe damals auch sogar, also meinen Bewegungsprof sogar nochmal angeschrieben aus Studienzeiten, ob das für ihn natürliche Bewegung ist oder nicht. Der meint dann auch, für ihn ist keine natürliche Bewegung, dann hatte ich zumindest ein bisschen Verständnis, aber letztendlich hilft dir das alles nichts. Ob es jetzt richtig oder falsch war, ist auch hinfällig. Das ist genau das, was ich nicht haben will. Ja, ich will nicht nach dem Spiel Thema sein.
Ja, ja, klar.
Und das ist dann so, wo ich, egal ob es jetzt richtig oder falsch war, wo ich einfach unzufrieden nach Hause fahre, weil ich möchte nicht, dass eine Mannschaft durch eine Schiri-Entscheidung entweder bevor oder benachteiligt wird, sondern ich möchte, dass die Mannschaften das selber klären. Aber man möge sich vorstellen, das Handspiel wäre im Strafraum gewesen und ich hätte es nicht gepfiffen, dann hätten genauso die Hamburger gemault. Und hätte ich es jetzt nicht gepfiffen, hätten auch die Hamburger gemault. Also es war eine, das war so eine typische Entscheidung, egal wie du da entscheidest, einer wird hinterher richtig unzufrieden sein. Und ich kann aber wirklich bis heute auch die Karlsruher verstehen und die Spieler und alle Beteiligten und auch die Fans. Aber das war meine Wahrnehmung.
Ja,
und so wie ich es wahrgenommen habe, würde ich es eben wieder entscheiden. Aber das hat mich schon dann wirklich 24 Stunden beschäftigt in einer Form wie keine andere eigentlich Entscheidung in meinem Schiri-Leben. Und dann war es ja auch eine Sondersendung nach dem anderen. Und es gibt ja diesen neuen Podcaster Colindas Erben, die so Schiedsrichter-Themen aufgreifen. Hm. Und der war der Erste, der so nochmal nach fast einem Tag bei NTV auftrat. Das habe ich mir auch angeschaut. Der dann sagte, nee, das ist eine Entscheidung im Ermessensbereich. Kann man pfeifen, muss man nicht pfeifen. Das ist dem Schiedsrichter überlassen. Das war mal so eine erste Einordnung, wo ich so dachte, okay, mal ein bisschen Sachlichkeit ins Thema.
Klar, dann, aber das ist ja schwierig.
Das war Problem schwierig damals. Ja da es ging auch, um zu viel. Und das, es war auch so ganz
das komisch. Ist es,
das war,
ja.
es war so ein Gefühl, hatte ich so einen Eindruck, ganz Deutschland wollte irgendwie, dass Hamburg absteigt, so nach dem Motto, endlich mal, aber auch das ist mir egal. Und dann kommt halt da der blöde Grefe und gibt halt so einen Freistoß für die. Aber auch das ist Murphy's Law. Ich glaube, Van der Vaart hatte diese ganze Saison keinen Freistoß direkt verwandelt und dann wird er direkt eingeschossen, aber dann macht nicht er den, sondern Diaz so, ne? Und also das ist so auch, das ist so typisch Sport manchmal, ne? So Murphy's Law, genauso wie eine Ecke, die man gibt, die vielleicht keine Ecke war, sondern doch mal ein Abstoß. So eine Ecke führt dann meist zum Tor irgendwie als Schiri. Das ist so wirklich, das ist manchmal Murphy's Law. Aber dann hat mir Blatter einen riesen Gefallen getan. Der ist am nächsten Tag um 17 Uhr zurückgetreten. Das war seine beste Tat. Und dann waren die Schlagzeilen von mir endlich weg. So, aber das war auch alles. Nee, das war nicht so einfach so, muss ich ganz ehrlich sagen. Und weil genau das will ich ja nicht. Ich will es ja eben so machen, dass hinterher alle zufrieden sind. Und ja, das war halt da nicht möglich.
Klar, du hast es ja richtig gesagt. Das Problem ist ja auch, im Endeffekt nicht die Entscheidung, sondern A, was aus dieser Entscheidung wurde und vor allem B, die Wichtigkeit des Spiels. So, aber damit hat ja deine Entscheidung nichts zu tun. Deswegen ist es natürlich immer, sag ich mal, wenn du das gibst und HSV macht mit diesem Dings das 2-0, dann hätte da keiner rumgemault. Ne?
Aber genau so klar, ist es. Ja, das ist halt, so ist es bei Torhütern so. Genau, bei Torhütern und Schiedsrichter ist es so, wenn die halt was machen, hat es dann oft diesen entscheidenden Charakter. Klar. Und ich meine, es waren ja auch noch 30 Minuten nach Verlängerung. Und dieses Spiel ist nicht, und die ganze Relegation ist nicht an einer Entscheidung. Aber so wird es natürlich dann gerne schnell dargestellt, ne? Also es wird dann schnell gerne dargestellt, das war die eine Entscheidung. Aber Karlsruhe hätte auch im Hinspiel schon das 2-0 machen können. Sie hätten zu Hause anders spielen können. Sie hätten mehr Tor schießen können. Aber Hamburg hätte auch noch in den 5 Minuten danach ein Tor schießen können. Das weiß man halt nicht. Das ist eben Teil von Sport, aber das ist halt nicht das, was ich will. Ich will halt nicht Thema sein, sondern ich will meinen Job machen, klar, dass die Leute sagen, ja, gut gemacht und fährst wieder nach Hause. Also den Stress will keiner. So. Und das war so die negativste Erfahrung in meinem Schiedsrichterleben, so muss ich sagen. Aber ist da halt so. Also wenn du die Aufgabe übernimmst, dann musst du halt auch damit mal leben.
Klar. Ja, dann ist halt einfach auch die Verantwortung und dann ist es auch mal so. Geht Spielern auch so.
Ja, kommen wir davon mal weg. Vielleicht mal so allgemein gefragt, gibt's vielleicht auch aktuell oder ja, vielleicht in den letzten Monaten, hast du mal irgendwie schon mal auf dem Platz eine Situation gehabt, wo du die aktuelle Regel nicht kanntest?
Nee, das Kuriose ist nur, dass die Regeln sich immer hin und her ändern. Manchmal ändern sich Regeln nur einmal und dann musst du es dir einmal merken, dann ist es so. Aber es gibt auch Regeln, die sind 2 Jahre so, dann 5 Jahre so und dann wieder so. Und dann irgendwann nach 20 Jahren fragst du, was ist denn jetzt gerade Stand der Dinge so, ne? Also da kommst du dann wirklich mal durcheinander. Aber eigentlich nicht. Also dafür werden wir auch wirklich gut vorbereitet, so muss man echt sagen, über die Trainingslager, über die Schulungen, dass man sozusagen sagt, okay, die Auslegung versucht man so einheitlich wie möglich zu gestalten, aber irgendwie ist halt nie eine Szene wie die andere. Also nehmen wir jetzt dieses Handspiel, nehmen wir andere Handspiele oder nehmen wir generell Handspiel. Es ist halt, die Entfernung ist anders, die Bewegung ist anders, die Körperhaltung ist anders, ist er abgefälscht, nicht abgefälscht, die Schussstärke ist anders, die Position des Spielers ist anders. Also du kannst nur ungefähre Kriterien und Auslegungen vorgeben, wobei man dann grundsätzlich sagen muss, dass immer wenn, also ob jetzt ich in einem Spiel oder generell, wenn das Schiedsrichterwesen zu sehr im Mittelpunkt der ganzen Geschichte steht, dann kann das nie gut sein. Also dann muss man sich schon fragen, okay, ist das alles so optimal, ob jetzt mit Abseits oder Handspiel. Aber letztendlich werden die Regeln von der FIFA gemacht und die gibt es dann die UEFA weiter, die UEFA an DFB. Und das war schon vor noch so 10, 15 Jahren so. Manchmal bei Handspiel hatte die FIFA eine Auslegung, die UEFA eine Auslegung und der DFB eine Auslegung. Und das gab es auch bei Notbremsen und so. Also das war schon manchmal sehr gewöhnungsbedürftig und da musste man sich innerhalb von 3 Tagen wirklich umstellen. Das hat man eigentlich schon ein bisschen versucht zu vereinheitlichen, aber dennoch gibt es manchmal auch minimale Unterschiede, auch zwischen den Landesverbänden, aber eben auch zwischen UEFA vielleicht und DFB, aber das hat man eigentlich versucht zusammenzuführen. Und deshalb muss man da auch manchmal, wenn dann die Regeländerungen kommen, sich auch schon mal nach neuen Situationen, die dann auftreten, nehmen wir jetzt das Tor da von Dortmund gegen Paderborn im Pokal, so dieses Bad Play, so. Das hat sich halt erst vor, glaube ich, 6, 7 Jahren überhaupt kam es zu dieser Variante. Okay, wenn der Ball vom Verteidiger kommt und abgefälscht wird, so, dann kann man das auch als Spielen auslegen. Früher hieß es immer so, okay, wenn das nicht wirklich ein richtig gezielter Pass ist, dann ist das immer vom Stürmer im Zweifelsfall der Ball. Dann kam irgendwann, okay, wenn er versucht, den kontrolliert zu spielen, es nur nicht schafft, dann sozusagen ist es noch abseits und jetzt ist ja mittlerweile so, dass eine Berührung reicht. Mit dem Schiedsrichter ist ja auch entscheidend, der eine gibt vielleicht doch eher gelbe Karten, der andere weniger, also habe ich vielleicht schneller als Sechser meine gelbe als beim anderen. Was ist die Auslegung, wofür bekomme ich jetzt aktuell gelb, wo forciere ich vielleicht eher einen Elfmeter gegen mich und so weiter. Das sind ja schon auch spannende Themen, oder nicht?
Ja, das stimmt, aber jetzt wirklich, dass man ein bisschen länger dabei ist, kennt man ja auch die meisten schon, deswegen denke ich, glaube ich, ja, weiß man schon so ein bisschen, wie man sich verhalten hat. Aber ich will mein Verhalten auf dem Platz eigentlich auch gar nicht vom Schiedsrichter abhängig machen. Das ist eigentlich auch grundsätzlich, wo ich sage, okay, da will ich mich gar nicht ändern.
Du machst sozusagen dein Spiel so, ne? Also.
Genau. Versuch halt immer, den Elfmeter zu schinden.
Nein, ich finde schon diese... Also oft ist es so, dass diese Regelschulen, die gibt's ja hier in Spanien auch, teilweise bei Sachen schon was bringen. Also es gibt ja schon so Regeln, die du wissen musst, so wie jetzt, keine Ahnung, jetzt dass du jetzt halt vom Tor anfangen kannst und im 16er spielen kannst. So, das ist ja schon, was das Aufbauspiel betrifft, ein großer Unterschied zu damals. finde ich. Also da hast du definitiv mehr Optionen, als du damals hattest. So, das solltest du natürlich schon wissen und klar wissen. Andere Sachen, wie jetzt wer Schiedsrichter ist, das weiß man einfach nach, ja, das weiß man einfach nach jetzt einigen Jahren, wie man welchen Schiedsrichter einschätzen kann, wer eher mal eine gelbe Karte gibt, wer nicht. Und was Regeln betrifft, ist einfach so, beim Handspiel, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, da kommt ja wirklich vor jeder Saison einer und sagt dir, wie es ab jetzt ausgelegt wird. Aber also da muss ich ehrlich sagen, höre ich auch nicht mehr zu, weil es mich immer bestätigt hat bisher, dass es am Ende trotzdem Diskussionen gibt und trotzdem es jeder anders auslegt, auch von den Schiedsrichtern in meinen Augen. Und deswegen, das sind dann Themen, die da, wo ich wirklich sage, nee, das ist mir zu viel. Am Ende versuchst du nicht mit der Hand am Ball zu kommen im eigenen 16er und hoffst, dass er, und wenn er drankommt, hoffst du, dass er nicht pfeift. Und auf der anderen Seite wird's immer so sein, egal welche Regel es gibt, sobald der Gegner im 16er den Ball mit der Hand berührt, wird's Proteste geben. Das wird sich nicht ändern. Das weißt du als Schiedsrichter am besten. Und deswegen, was das betrifft, nicht. Aber so allgemeine Regeln gibt's natürlich schon mal, die sich ändern, die man schon auch wissen sollte, finde ich. Die dann auch ein bisschen wichtiger sind als andere, das schon.
Ja, aber du hast gerade ein gutes Beispiel genannt, das habe ich nie verstanden, selbst in der Bundesliga, als man noch nicht den Ball außerhalb des 16er annehmen musste. Da haben ganz oft Spieler gewartet, bis der Ball den Strafraum verlassen hat, obwohl schon der Stürmer ankam zum Pressen und hat sich selber in Schwierigkeiten gebracht. Und hätte einfach mit einem Schritt in den Strafraum rein den Ball annehmen können, jetzt eine Wiederholung gegeben, gibt es nicht mal eine gelbe Karte. Also da hat es manchmal Situationen gegeben, wo ich dachte, ja, okay, dann kennt er anscheinend die Regeln nicht. Einfach Schritt reinmachen, gibt es eine Wiederholung, Feierabend so, ne? Also das ist so ein ganz banales Beispiel. Habe ich ganz oft in der Bundesliga noch erlebt, so, ne? Wo ich so dachte, warum bringst du dich selber so unter Druck in einer Situation, wo du doch einfach ganz einfach hättest lösen können, ne?
Ja, total.
Also sowas gibt's schon noch auch so, ne? Aber natürlich seid ihr jetzt auch erfahrener mittlerweile, ne? Ist ja auch klar. Ist ja auch eine Frage, wie alt du bist und wie erfahren du bist, so, ne?
Ja, klar, definitiv. Aber wie gesagt, ich find's nicht unwichtig, aber ich habe auch schon viele Sachen dann irgendwie vor der Saison mal gehört, die dann irgendwie doch zu Diskussionen über die ganze Saison geführt haben. Deswegen ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, da bin ich dann schon bei Felix, aber wie gesagt, Schiedsrichter kennt man schon dann einzuschätzen, so, der gibt eher mal gelb, mit dem kannst du so reden, mit dem so, aber auch da bin ich eigentlich eher wie Felix, weil ich glaube, dass ich nie groß Probleme hatte mit dem Schiedsrichter, außer wenn da wirklich einer rumläuft, der denkt, er ist der Größte und das wird sich dann aber auch nicht ändern, also da bin ich dann auch nicht bereit, mich auf den einzustellen, weißt du, weil ich eigentlich immer versuche, mit jemandem sehr vernünftig zu reden, von daher,
Ja, seid ihr auch beide auf dem Platz, kann ich ja mal zurückgeben. Also wissen ja die Zuhörer nicht, ich weiß es, aber ihr seid beide auch schon sehr anständig gewesen. Natürlich habt ihr versucht zu gewinnen, Zweikämpfe zu gewinnen, mal was zu ziehen, so für euch ist ja auch normal, aber
ja, klar.
Das war schon immer echt, echt nett mit euch.
Ja, wir wollen natürlich nochmal auf ein, und das ist ja wirklich auch ein interessantes Thema, nochmal so ein bisschen zum Videoschiedsrichter kommen und gar nicht so. Ja, einfach im Allgemeinen, wie hat er sich entwickelt, wie hilft er, was fehlt vielleicht noch? Ich glaube, wir sind uns alle irgendwie so ein bisschen einig, dass er schon eine gewisse Fairness reinbringen kann und das auch schon getan hat. Aber wir wollen mal auf eine Aussage von dir selbst reinhören, jetzt nicht erschrecken, jetzt hörst du dich kurz selbst. Okay. Und dann mal nachfragen, ob du da immer noch der gleichen Meinung bist. Wir hören mal ganz kurz rein.
Ich möchte ihn gar nicht haben, ehrlich gesagt. Ich finde, es ist immer ein Nachteil, wenn ich überhaupt einen Anspruch nehme. Wir sind, glaube ich, bis jetzt durch die Saison gekommen ohne Videobeweis oder vielleicht einmal bei Abseits, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es ist mein Anspruch, erstmal ist es ja eine schlechte Leistung eines Schiedsrichters, wenn er einen Videobeweis braucht. Das heißt, er hat sich klar geirrt. Und es muss ja das Ziel sein, dass du das eigentlich umgehst. Und deshalb versuche ich immer mit den Jungs auch, und ich habe auch das Glück, wirklich sehr, sehr gute Assistentensaison gehabt zu haben, sind wir wirklich jetzt wie gestern wieder beim 3-0 in Augsburg, haben wir viele Entscheidungen, knappe Entscheidungen auch richtig getroffen. Und grundsätzlich versuche ich den immer zu umgehen. Aber wenn er denn kommt, ist es ein gutes Backup, ein gutes Netz. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du Bayern Dortmund pfeifst oder Schalke Dortmund oder Abstiegsspiel oder zum Schluss um die Champions League und du hast dann anderthalb Meter Abseits und weil der vielleicht hinter Mann statt, hat es der Assistent nicht gesehen und nach 10 Sekunden sieht es jeder, nur wir haben es nicht gesehen und dann ist der Aufschrei groß. Also es hat schon zu mehr Gerechtigkeit geführt, aber er ist eben nicht perfekt. Vielleicht muss man es auch lernen zu akzeptieren, dass er nie perfekt sein wird.
Wie würdest du das heute mit knapp zwei Jahren mehr Erfahrung vom Videobeweis beurteilen. Auch du kannst es ja wie kein anderer beurteilen, aktiv.
Ich sehe das eigentlich immer noch so. Also ich habe im Vorfeld ja mal damals schon im Sportschule gesagt, ich sehe da eine spannende Aufgabe auf uns zukommen. Ich glaube, dass der in technischen Fragen sehr gut helfen wird und auch sinnvoll ist, eben bei Abseits, bei Foul innerhalb, außerhalb, ist der Ball im Aus oder nicht im Aus, aber alles, was so Bewertungsfragen sind, wie ihr das ja vorhin auch gesagt habt, da gibt's die Regelschulung vor der Saison, wir machen unsere Trainingslager und doch ist es dann natürlich die Entscheidung des jeweiligen Schiedsrichters auf dem Platz und es kann auch sein, dass eben Entscheidungen, die im Graubereich sind, die legt einer so und der andere so aus. Das gehört auch zum Fußball, finde ich, dazu. Es gibt nicht immer nur schwarz oder weiß, sondern es gibt viele Szenen, die sind grau und da ist beides möglich, ja. Und das kann dann mal in die Richtung oder mal in die Richtung kippen. Und vor dieser Problematik steht der Videobeweis immer noch und man muss halt versuchen, das zu vereinheitlichen, eben immer mehr. Und je fußballkompetenter ein Schiedsrichter ist, desto weniger braucht er den Videobeweis, je weniger Fehler er macht, desto weniger braucht er den Videobeweis, meiner Meinung nach. Und das ist halt auch so, wenn du einen klaren Fehler gemacht hast und den Videobeweis brauchst, war es erstmal nicht gut. Das muss man einfach so sagen. Und wenn ich in Dortmund da erst in der zweiten Minute dann auf dem Spielfeld bin, weil ich das Stoßen nicht gesehen habe, gut, war auch schwerer zu sehen von der Positionierung, aber ist ja mein Anspruch, dass ich das Foul selber erkennen möchte, dann war das erstmal nicht gut von mir, dass ich das Stoßen und Rücken übersehen habe. Dann hätte ich mich vielleicht anders positionieren müssen, um das dann doch zu erkennen. Hätte ich mich anders stellen müssen. Positionsspiel für einen Schiedsrichter macht ganz viel aus, um die Sachen richtig zu bewerten.
Klar.
Da stehe ich immer noch zu. Also umgehen hört das sich jetzt vielleicht gerade ein bisschen komisch an. Also ich will ihn halt einfach nicht nutzen, weil ich am liebsten auf dem Feld alles richtig mache.
Klar.
Oder zumindest so, dass ich sage, das ist im Rahmen der Spielregeln, das passt zu meiner Spielleitung, das habe ich bei der einen Mannschaft so gemacht, das machen bei der anderen Mannschaft auch so. Aber ich finde immer noch, dass es ein gutes Netz ist, ein gutes Backup. Wenn es dann eben das krasse Handspiel, nehmen wir das mal wieder Beispiel im Strafraum, kann das mal schnell sein, dass du bei 22 Spielern ein Handspiel übersiehst und das auch eindeutig absichtlich ist, wenn du ihn dann hast. Und dafür finde ich ihn gut, so als Backup, für die wirklich krassen Fehler. Aber ob er jetzt mehr Ball und dann Gegner oder ein bisschen Gegner und dann Ball, das sind Sachen, die muss ein Schiedsrichter beurteilen. Und es gibt auch so natürlich eine Geschichte eines jeden Spiels. Also du hast übergeordnet das Regelwerk. Aber wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, wenn es auf der einen Seite für einen haltenden Strafstoß gab, dann ist es jetzt, das ist ja immer für mich ein Unwort, Konzessionsentscheidung, gibt es auf der anderen auch einen. Das heißt ja nicht, dass es falsch ist, sondern dass der Schiedsrichter in dem Augenblick den gleichen Maßstab anlegt. Er darf jetzt nicht dann ein minimales Zuppeln zum Halten machen. Ja, das geht auch nicht. Ja, aber man muss schon den gleichen Level anlegen und den gleichen Maßstab anlegen. Und da gibt es schon auch Spielräume für einen Schiedsrichter. Ja, es ist halt ein Unterschied, ob du in der zweiten Liga ein Abstiegsspiel pfeifst oder in der Bundesliga, weiß nicht, die Topspiele, wo die Jungs Fußball spielen wollen. Und dann lässt du vielleicht auch mal Sachen durchgehen, die du in einem Zweitligaspiel unten im Abstiegskampf nicht durchgehen lässt, weil du vielleicht sonst wirklich das ein bisschen Überhand nimmt an Härte und an sonstigen Problemen. Und so muss der Schiedsrichter muss den Spielraum haben. Das Wichtigste ist doch für einen Schiedsrichter, dass er das Spiel gerecht und fair leitet und beide Mannschaften gleich behandelt. Und das ist elementar. Und natürlich im Rahmen der Regeln. Und das ist, finde ich, persönlich die wichtigste Aufgabe. Und das sollte er in der Regel selber schaffen. Und wenn er es nicht schafft, dann ist dafür der Videobeweis da. Aber grundsätzlich versuche ich immer erstmal das natürlich so gut hinzubekommen, dass ich ihn nicht brauche. Und bei diesen technischen Sachen, das muss man einfach mal sagen, wenn das Knie im Abseits ist, also ich habe wirklich gute Assistenten oder sehr, sehr gute Assistenten, Außenzeitassistenten, aber wenn mal ein Knie vorne ist, also das ist dann irgendwann auch für menschliches Auge nicht mehr wahrnehmbar, dann ist das eben so, das soll die Technik detektieren und dann ist das faktisch so und dann hat damit auch niemand ein Problem. Also die Technik hat Einzug gehalten und das finde ich auch gut, weil das macht es ein bisschen gerechter. Mir fehlt halt so oft so eine differenziertere Betrachtung und Analyse zu dem Videobeweis. Es gibt Sachen, die sind gut und es gibt Sachen, die laufen eher so mittelmäßig oder die sind verbesserungswürdig. Ja. Und es wird Sachen geben, die wahrscheinlich nie zu lösen sind. Also, sieht man auch im Football. Ich schaue seit den 80er Jahren Football. Was hat man da die Regeln hin und her geändert? Wann man challengen kann, wann man nicht challengen kann? Da gab es auch das eine Halbfinalspiel, wo eine klare Pass-Interference nicht geworfen wurde. Im nächsten Jahr hat man die Pass-Interference dann mit hinzugenommen. Das führte zu einem Chaos. Und da hat man ein Jahr später wieder einen Rückzug gemacht, hat dann doch wieder die Pass-Interference rausgenommen. So. Also es sind halt Prozesse. Und ich glaube, vor dem Prozess steht der Fußball noch. Nicht zu sagen, wir haben einmal was eingeführt und es muss immer so bleiben, sondern dass man dann sich auch weiterentwickelt, anpasst. Aber das ist schon eine gute Teamleistung und nur wenn du in einem guten Team unterwegs bist, kannst du als Schiedsrichter auch sehr gut sein. Also das ist, da hängen wir voneinander ab, genau wie bei euch ja auch. Also du kannst der beste Individualspieler sein, wenn du kein gutes Team hast, gewinnst du trotzdem nichts. Ne? Also,
klar, ja. Du hast es eben schon angesprochen, dass man mit Sicherheit noch das eine oder andere verbessern kann. Ich weiß nicht, ob du jetzt die Szene vor Augen hast, wo es danach auch ein bisschen Diskussionen gab von Dortmund gegen Paderborn zuletzt, das 3-2 in der Verlängerung, wo er sich Steffen Baumgart ungefähr so geäußert hat.
Ich finde, dass man gerade, wenn es um so viel geht und so eine Situation ist, wir die Möglichkeiten haben, des Fernsehens uns das anzugucken.
Wollen wir das mal kurz machen? Wir können es mal laufen lassen.
Habe ich zumindest erwartet, dass er guckt. Unabhängig jetzt, weil ich noch nicht weiß, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Wie gesagt, es ist keine Veränderung des Balles. Es ist keine Berührung des Balles und er rutscht durch. Es ist nur eine Vermutung. Und ich finde, das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich dann schwierig. So, und wir sehen, das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir dann zu erklären, er hat eine Wahrnehmung gehabt und sein Dings auch, wo ich sage, warte mal, wir haben die Bilder, wir haben das, was ich gerade sehe, kann er sich 20 Mal angucken und so ein Spiel so abzugeben. Nochmal, ich glaube, es war ein Riesenspiel. Ich glaube, auch beide Mannschaften haben alles rausgehauen. Aber daraus eine Berührung des Balles zu machen, finde ich frech. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich eine absolute Frechheit. Und das habe ich ihm auch gesagt, dass ich das dann auch öffentlich mache. Langsam wird es lächerlich. Also ganz ehrlich, da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir jedes Mal darüber reden. Damit das klar ist, ich finde die Videoschiedsrichter richtig gut. Ich finde es wichtig. Es macht viel Fairness rein. Aber nicht rauszugehen und sich das nicht anzugucken, das ist das Einzige, was ich erwartet habe. Wenn er dann entscheidet, das ist so, und mir zu sagen, dass seine Wahrnehmung wichtiger ist als das, was dann gesagt wird, also dann machen wir uns langsam lächerlich. Und da muss ich sagen, das ärgert mich. Das ärgert mich für meine Jungs, für die Leistung. Und das hat auch keiner verdient. Weil dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir jeden Tag Diskussionen führen, weil da machen wir uns zum Affen. Und das ist, ganz ehrlich, jetzt muss ich aufpassen, dass die Worte nicht zu doll werden, bevor mir wieder irgendeiner erklärt, wir müssen sauber und respektvoll miteinander umgehen. Weil Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken und dann eine Entscheidung zu treffen. Das ist respektvoller Umgang mit dem Gegner und nicht mit dem Kleinen, den wir wieder in den Arsch getreten haben.
Wie würdest du das grundsätzlich jetzt mal weil ich habe danach auch gelesen, dass es jetzt von den Regeln her konform war, sage ich mal, weil wahrscheinlich der Videoschiri gesagt hat, okay, ja, war abseits und er aber sagt, nee, da war ein Kontakt. So, das heißt, abseits weg. Und mir geht's auch gar nicht darum, wer das gepfiffen hat, oder weil wir sind ja bei dem Thema so ein bisschen, was kann man verbessern? Ist es dann, wenn das regelkonform ist, dass er sich das nicht anguckt oder auch nicht angucken muss, ist das dann vielleicht in deinen Augen auch ein Fehler in der Regel, weil es sich eigentlich für alle anderen drumherum falsch anfühlt, dass er sich nicht anschaut?
Also der Schiri kann grundsätzlich sich jede Szene anschauen, wenn er möchte. Also da gibt es jetzt nicht so ein, also es gibt klares Protokoll, wann sozusagen der Videoschiri eingreifen darf, weshalb dann der Schiedsrichter rausgeht. Aber der Schiri hat trotzdem auch nach Protokoll die Möglichkeit, immer zu sagen, das habe ich nicht klar wahrgenommen, das will ich mir nochmal anschauen. Das ist, glaube ich, gar nicht so richtig publik bis jetzt, aber und wird auch selten genutzt. Aber die Möglichkeit gäbe es trotzdem, auch immer nochmal selber zu sagen, ich schaue es mir mal an. Aber demgegenüber standen sonst immer zwei andere Argumente, nämlich das Argument, dass man möglichst wenig Unterbrechung wie in dem Videobeweis haben will und dass auch der Schiedsrichter auf dem Feld irgendwie mehr entscheiden soll und nicht irgendwie der Kölner Keller. Und das spielt jetzt so ein bisschen ineinander rein. Und grundsätzlich glaube ich, ist es immer gut, wenn nach umstrittenen Entscheidungen man sich das selber anschaut. Aber wenn man das klar wahrgenommen hat, dann kann ich auch verstehen, wie man in dem Augenblick dann vielleicht nicht darauf kommt, das ist jetzt dem Gegenüber aber so wichtig. Und Baumgart hat es ja formuliert, der hätte sogar mit der Entscheidung leben können, wenn er sich nur angeschaut hätte. Das würde ich jetzt nochmal sagen. Das ist auch mein Feedback, was ich so Woche für Woche bekomme. Auch in der Gladbach-Dortmund-Szene ging es dann darum, ja, faul oder nicht faul, aber dann kam von draußen, schaust dir wenigstens an, das hörst du jetzt ja in dem leeren Stadion. Und dann kam für mich auch so ein Input, ja, der Ball ist nicht so klar gespielt und ist klar entstoßen, dann habe ich es mir selber angeschaut. Ich kann aber auch verstehen, wenn man wirklich überzeugt ist, so, und es gab ja hinterher eine Tonspur, die da den Ballkontakt angeblich wiedergibt, ob es jetzt wirklich der Ball war oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was Tobias Stieler und Baumgart wirklich besprochen haben miteinander, deshalb ist es immer schwer, über irgendwas zu urteilen, wo man nicht wirklich mit dabei war. Regeltechnisch wäre das so, wenn er den Ball berührt hat, dann ist das Spielen des Balles, aber halt schlechtes Spielen des Balles, nicht gelungenes Spielen des Balles. Das meinte ich ja vorhin mit Abseits, das hat sich halt geändert in den letzten Jahren so ein bisschen. Dass halt jetzt diese minimale Berührung schon ausreicht, das ist halt auch für Abwehrspieler elementar. Ne? Man muss sich halt überlegen, gehe ich noch irgendwie hin und erreiche den vielleicht minimal und der kommt trotzdem zum Stürmer durch und der steht aber eigentlich im Abseits, gehe ich nicht hin, steht er im Abseits, zählt der Treffer nicht. Das ist schon für Abwehrspieler in den letzten Jahren immer schwerer geworden, aber ist natürlich das Ziel der FIFA auch, immer mehr Tore zu kreieren, immer mehr Spektakel. Das ist ja Teil auch dieser Regeländerung. Ob früher die Zuspielregelung, die kam, dass man den Ball nicht mehr aufnimmt, dieses Abseits. Das alles soll ja sozusagen zu mehr Offensivspektakel einladen und zu einer größeren Attraktivität. Und jetzt in dem Fall wäre es, glaube ich, für Baumgart wichtig gewesen, da rauszugehen. Das war ihm, glaube ich, so eine Herzensangelegenheit. Letztendlich, so wie er selber sagt, wäre das Ergebnis ja dann trotzdem das gleiche gewesen. Also Tobias Stieler hatte da einen Kontakt wahrgenommen. Und im Fernsehbild sieht man jetzt nicht, dass da jetzt 10 Zentimeter Abstand sind zwischen Ball und Schienbein. Man sieht aber auch nicht, dass er ihn klar spielt. Und das war ja auch das, was ich vorhin mal meinte. Jede Kamerasperspektive bietet manchmal eine andere Wahrheit. Also das, weißt du, das wisst ihr ja auch selber. Manchmal denkt ihr vielleicht auch, hey, das war doch gar kein Foul. Dann seht ihr das im Fernsehen und denkt so, hey, das hatte ich aber selber ganz anders wahrgenommen auf dem Platz. Und das heißt nicht immer, dass Fernsehen auch der Weisheit letzter Schluss ist. Und ich sage aber nicht als Entschuldigung für Schiedsrichter. Ich habe auch manchmal schon den Eindruck gehabt, ich habe falsch gelegen und das Fernsehen hat mich bestätigt, wo ich dann dachte, naja, aber vom Spielerverhalten dachte ich, glaube ich, war ja anders. Und manchmal dachte ich, ich war total sicher, das ist richtig und dann wurde einem vom Fernsehen suggeriert, das ist falsch. Aber das ist die Macht der Bilder und der verschiedenen Perspektiven. Und das meinte ich vorhin ja auch so, dass es so Grenzen des Videobeweises gibt und dass im Zweifel dann auch der Schiedsrichter natürlich auch irgendwann sagen muss, ja, ich habe das halt so wahrgenommen. Es gibt keine klaren Bilder, die das widerlegen. Man sieht halt da in Dortmund nicht, dass er den Ball berührt. Insofern wäre es vielleicht für die meisten naheliegender gewesen zu sehen, ja, der dachte vielleicht, der berührt ihn, aber vielleicht hat er ihn doch nicht berührt. Wichtig ist, glaube ich, nur für uns alle Schiedsrichter, für mich selber und für jetzt auch alle anderen, wenn es in wichtigen Spielen um was geht, sollten wir rausgehen und uns selber unsere Meinung bilden. Das ist, glaube ich, nochmal elementar, weil das ist den Verein wichtig. Dann hat man seine Wahrnehmung auf dem Feld und außerhalb abgeglichen und ich glaube, dann ist es auch okay so. Und wenn dann immer noch der Trainer, Manager anderer Meinung ist, ja, dann muss man sich eben fachlich austauschen. So, ne? Dann ist es eben so. Aber das ist, glaube ich, nochmal so eine Lehre auch aus diesem Beispiel gewesen. Vielleicht irgendwie unglücklich zwischen denen gelaufen in der Kommunikation, vielleicht auch in der Emotion von Steffen Baumgart, vielleicht falsch verstanden, vielleicht nicht glücklich formuliert, vielleicht eine Mischung aus beidem. Aber da ich nicht dabei war, möchte ich das auch nicht beurteilen. Aber er war sich halt sicher und dann muss er halt auch zu seiner Entscheidung stehen. Dafür ist er der Schiedsrichter. So, ne?
Also. Ja, definitiv.
Oder wie seht ihr das? Wie hättet ihr das? Wie wünscht ihr euch das als Spieler? Sagt doch mal.
Ja, in dem Fall.
Weil diese Unterbrechungen nerven ja schon auch so, ne? Wenn der Schiri jetzt dann immer nicht alle 10 Minuten, wir sind nicht ins andere Extrem, aber es nervt schon auch, wenn dann immer das Spielfluss unterbrochen wird und du da rausgehst, oder stört euch das nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, also solange die Entscheidung positiv ausfällt, nervt es nicht, aber nein, es ist schon. Das stimmt schon.
Also, ehrlich, ja, das stimmt, hast recht. Ja, ist
so. Mich also manchmal so nervt mich das halt, wo du auch als Spieler selbst das Gefühl am Platz hast, ja, die Entscheidung, wie sie jetzt war, ist richtig. Du musst jetzt nicht noch 10 Mal nachfragen und 10 Minuten warten, um die Bestätigung zu holen. Also ist ja ganz oft, nach Toren, glaube ich, wird immer irgendwie was kontrolliert, ne? Also Tore wird immer nochmal genau angeguckt.
Ja, genau, jedes Tor.
Und so du denkst, da war, glaube ich, einmal hat man ein Gegentor oder so bekommen und da war irgendwie gefühlt gar nichts irgendwie zu erkennen, was man kontrollieren muss. Und es hat noch 2 Minuten gedauert und dann wurde das Tor auch gegeben und ist auf, pfeift den Scheiß jetzt an, es war ein Tor und fertig, so. Das nervt manchmal so, aber sonst, glaube ich, dann lieber eine halbe Minute mehr nehmen, damit die Entscheidung richtig ist, als dann irgendwie unter Zeitdruck zu stehen.
Ja, ich glaube auch, gerade bei Tor, Elfmeter und sowas, so wie du gesagt hast, wird ja sowieso geguckt und mit bisschen Gefühl, sag ich mal, guckst es dir halt einfach nochmal an. In dem Fall hätte ja sein können, dass die Bilder zeigen, okay, der Fuß ist wirklich vom Ball 10 Zentimeter weg. Das heißt, er hat ihn definitiv nicht berührt, er hat es falsch wahrgenommen. So, aber die Bilder hätten ihn ja jetzt ja weder widerlegt noch bestätigt. So, er hätte einfach bei seiner Entscheidung bleiben können und fertig. Ich glaube, dass das wichtig gewesen wäre. Ich hatte es auch schon andersrum, wo man einfach manchmal denkt, wir hatten es jetzt irgendwie vor einem Monat, da Heimspiel gegen Levante, da gab's einen Elfmeter und da war die Frage, drin oder draußen. So, und dann war halt wirklich, hab's dann auch jetzt natürlich im Nachhinein gesehen, der Schiri gibt Elfmeter, also er hat Freistoß gegeben, der VAR hat gesagt, nein, der hat mit der Hacke irgendwie die Linie berührt. So, und dann, das ist ja das Gute an den leeren Stadion, dann merkst du so, wie unsere Bank und alles dann nochmal richtig unruhig wurde, kurz vor Elfmeter, weil die es gesehen haben und der Meinung war, nein, der VAR klar draußen. So, und da bin ich auch zum Schiri und hab gesagt, schau es dir doch einfach nochmal an. Geh doch mal raus, schau doch einmal selbst drauf. Und dann sagte er, nee, das ist nicht sein Job. Da fand ich ja gut, alles klar. Das hat dann irgendwie so manchmal auch bei einigen Schiedsrichtern so ein bisschen so einen Spruch bestätigt von Mourinho manchmal, dass einige Schiedsrichter auch im Endeffekt nur Assistent vom Videoschiedsrichter sind, so dass sie dann wirklich sich nur noch darauf konzentrieren und da bei jedem mal nachfragen und das eben nichts selbst mehr machen, weißt du, und nicht diese eigene Überzeugung haben oder einfach nochmal sich selbst anzuschauen. Und das finde ich dann in gewissen Situationen manchmal schwierig, den Spielern gegenüber zu erklären oder dann eben dem Trainer. Und damit erzeugt man halt auch dann mal so ein bisschen Frust, ne? Weil so eine Aussage, auch wenn es in dem Fall vielleicht begründet ist, zu sagen, okay, hier die Technik, die Linien sehen besser, ob da jemand noch eine Linie berührt oder nicht. Aber vom Allgemeinen her, geh noch mal raus, guck dir das an, ist auch eh ein Elfmeter, eine entscheidende Situation, geht ja nicht um einfach einen Foul im Mittelfeld und dann komm wieder und lass es bei Elfmeter. Aber so ein Satz einem Spieler gegenüber, nee, das ist nicht mein Job, das muss ich nicht machen. Weißt du, das ist so, du bist der Schiedsrichter, verdammt nochmal, weißt du, was ist denn dein Job? Das ist eine Elfmeter-Entscheidung. Und das ist dann manchmal ein bisschen.
Ja, es ist halt so, dass das Faktische ist halt nach Protokoll dem Videoassistenten so übermittelt. Also nach dem Motto, man will halt nicht, dass die so oft rausgehen, weil man den eigentlichen Spielfluss nicht unterbrechen will und das Spiel nicht im Grundsatz so verändern will. Und dann sagt man halt alles, was faktisch ist, was ich ja vorhin schon mal sagte, ist der Ball im Aus oder nicht im Aus? Ist das Foul im Strafraum oder außerhalb? Ist es abseits, ja oder nein? Das sind Entscheidungen, die eigentlich der Videoschiri alleine treffen soll. So ist erstmal die Auslegung so, ne? Aber ich merke ja auch bei dir, dass du den Wunsch hast, ja, du willst halt irgendwie, dass du weißt, dass der Schiri, der auf dem Feld das entschieden hat, ne? Und nicht irgendwo ominös jemand im Hintergrund, so, ne?
Klar.
Das meine ich eben so, aber das ist vielleicht aber bei anderen wieder auch anders, so. Andere wollen es vielleicht wieder nicht so. Es ist natürlich auch so, die Wünsche der Leute sind auch manchmal unterschiedlich. Aber so, was ich zurückgemeldet bekomme, auch von Spielern und Trainern, ist genau das Gleiche auch. Sie wollen dann, wenn schon was so Elementares ist, dass man sich's lieber einmal mehr anschaut, so. Persönlich halt auch, ne? Also, ja. Und nicht, dass man sich auf irgendjemanden in Köln verlässt, auf den man im Zweifel dann sagen kann, ja, war ja nicht ich, sondern war Köln so. Ne?
Diese Altersgrenze, die liegt ja bei 47 Jahren. Du bist jetzt 47, das bedeutet also, dieses Jahr ist vorbei?
Ja, eigentlich schon. Ne? Also so ist mein Plan, so ist der Plan vom DFB. Die wollen so, haben diese Regel mal irgendwann aufgestellt, früher war mal 50, dann haben sie auf 47 reduziert. Ist auch verständlich, weil sonst würden irgendwann die Schiedsrichter älter werden und unten würde gar keiner mehr nachkommen. Also du brauchst ja auch eine gewisse Fluktuation. Trotzdem finde ich halt, ist diese Altersgrenze sehr willkürlich gesetzt. Ne? Hätte auch 46 oder 48 sein können. Und grundsätzlich bin ich halt eher der Meinung, dass Leistung über allem zählt in der Bundesliga und dass die Besten in der Bundesliga pfeifen sollen. Und solange ich jetzt wie in der Hinrunde noch Bayern Dortmund und Gladbach Dortmund den Spielern folgen kann, auch noch in der 90. Minute, sollte es eigentlich nicht das Problem sein. Aber ich konnte mich jetzt jahrelang darauf vorbereiten und das ist auch jetzt so mein Plan. Es sind jetzt generell nochmal Gespräche mit dem DFB avisiert. Vieles möglich ab Sommer. Ich schaue mir das an. Ich gehe da echt ergebnisoffen rein und ein bisschen schade wäre es jetzt, wenn gar keine Zuschauer mehr kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. So aufzuhören wäre schon ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
Aber ich fand,
dass sie bei Bibi auch eine gute Lösung gefunden haben, dass sie ihr da nochmal dieses Ligapokalfinalspiel gegeben haben.
Das ist genau das Gleiche, als wenn du sagst, okay, ab 33 darf man auch nicht mehr Nationalspieler sein, obwohl du eigentlich noch viel besser bist als die 23-Jährigen. Also das ist, wir aus Spielersicht können das ja, glaube ich, und ich glaube, da spreche ich für sehr, sehr viele Spieler, oder ich weiß das, finden das natürlich eine absolute Quatschregel. Also es sollen die Besten pfeifen. Es gibt zwar viele gute Schiedsrichter, aber die fallen jetzt auch nicht vom Himmel und das heißt auch nicht, dass der 20-Jährige direkt top ist. Und ich bin bei dir, dass man natürlich, wie auch bei den Spielern, immer wieder auch Junge braucht, die hinterherkommen. Aber am Ende des Tages müssen einfach die Schiedsrichter pfeifen, die am besten sind. Und da ist ganz klar, dass du da dazugehörst und deswegen einer Altersgrenze dann irgendwie die guten Schiedsrichter, die wir noch haben, da irgendwie dann mit einer Altersgrenze irgendwie rauszubekommen, das ist, glaube ich, mehr als unverständlich. Und von daher mal schauen, was da rauskommt. Aber ich bin mir sicher, dass viele Spieler dich gerne noch dabei hätten, weil es einfach gut funktioniert und trotzdem alles natürlich komplett unparteiisch ist. Und genauso war das jetzt auch heute. Manuel, mir hat das großen Spaß gemacht. Ich glaube, Felix auch. Wir sind jetzt am
auf jeden Fall
sind jetzt am Ende und ich würde sagen, dir auf jeden Fall, egal was kommt ab Sommer, alles Gute und es hat hier heute großen Spaß gemacht und ich bin mir sicher, dass das eine tolle Sichtweise ist auch auf den Fußball für alle, die uns zuhören. Von daher von meiner Seite aus, aus Madrid, ein herzliches Danke. Felix kann das hier noch gleich schließen, den Laden. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Ja, danke euch. Vielen Dank wirklich für die Einladung zu dem Gespräch hier, zu dem Podcast. Hat mir echt auch viel Spaß gemacht. Ist ja dann irgendwie auch mal ganz anders, so persönlich über die Dinge zu sprechen. War ja sozusagen meine Premiere. Ich hoffe, es war nicht zu theoretisch manchmal oder so, sondern hat irgendwie den Zuhörern Spaß gemacht und gefallen und vielen Dank nochmal wirklich und euch viel Erfolg und Felix sehe ich ja vielleicht nochmal, wer weiß.
Ja, würde mich freuen. Also mir hat es auch Spaß gemacht hier nochmal aus Braunschweig, ne, aus der Löwenstadt. Nochmal vielen Dank, hat echt Spaß gemacht, schön, dass du dabei warst hier und dann hören wir doch am besten damit auf, ne, Schlusspfiff, sage ich mal.
Danke, tschüss.
Tschüss. Ciao.
Einfach mal lupen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.